fangen an, pünktlich, wollen Gott loben und preisen. Herr,
nicht eingeschaltet.
Begegnissen, dass du uns heute Abend begegnest. Herr, wir danken dir für deine große Liebe heute Abend. Amen. So, wir stehen auf und preisen unseren Heiland.
Dir allein gebührt die Ehre. Jesus ist Herr. Jesus ist König. Halleluja. Er ist, dem unser Leben gehört. Preis Gott. Heute Abend, ich freue mich über alle, die gekommen sind, und ich denke, wir werden eine gute Zeit zusammen haben, weil Jesus da ist. Er sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich möchte dich einladen, einfach Johannes 10 aufzuschlagen. Wir werden heute über den guten Hirten sprechen. Jesus ist der gute Hirte. Und er hat sehr starkes Interesse an deinem Fortkommen, dass du weiterkommst, dass du gesegnet wirst und dass du das Ziel erreichst. Ich möchte dich einladen für morgen früh. Morgen früh ist eigentlich die Fortsetzung von dem, was wir Freitag gehabt haben, von dem Töpfer. Das, was wir heute über den Hirten haben. Und für Sonntag früh habe ich eine ganz starke Botschaft. Du brauchst ein neues Image. Wenn du Gott begegnet bist, bist du nicht mehr dasselbe. Du hast dich im Spiegel gesehen und du hast nicht mehr dich gesehen, sondern Gott in dir. Gott in dir. Das ist das Großartige. Und dann abends, morgen Abend haben wir noch Glaubensgrundlagenkurs. Vielleicht werden wir noch einen Abend anhängen, noch einen Sonntag anhängen. Denn ich habe eines festgestellt, mit den Gaben kommen wir nicht durch. Wir haben so viele Talente. Wir sind so voll gepfropft von den Gnadengaben Gottes und wir müssen wahrscheinlich noch einen Abend ranhängen. Aber das werden wir entscheiden morgen Abend selber. Dann am Mittwoch um den 10. Februar um 16 Uhr lebst du schon in der Freiheit. In der Freiheit des Heiligen Geistes. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Natürlich kannst du nicht alles machen, was du willst, aber du bist frei. Man kann im Gefängnis sein und man kann frei sein und man kann draußen sein, doch gefangen sein. Okay? Das nur so nebenbei. Mein Thema heute ist, Gott ist nicht nur ein Hirte, sondern wie ein Hirte. Also du musst Gott nicht vorstellen, dass er Schafe hütet. Und so weiter. Nein. Aber wir stellen uns Gott vor in unseren Bildern, die wir gelernt haben, die wir so kennen. In Johannes Evangelium Kapitel 10 von Vers 11 bis 14, da wird uns Jesus vorgestellt und er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Zuerst mal diesen Satz. Ich bin der gute Hirte und ich kenne meine Schafe und ich bin den meinen bekannt. Und der Mietling, da ist die Rede von Mietling, der nur bezahlt wird. Sobald er den Wolf sieht, haut er ab. Fürchtet er sich, lässt alles liegen. Dem geht es um sein Leben und nicht um das Leben der Schafe. Also ich bin der gute Hirte, sagt der Herr Jesus. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe, für seine Herde, für seine Familie. Und dann heißt es weiter, meine Schafe kennen meine Stimme und sie folgen mir und ich kenne sie. Und die Frage, ist das wirklich wahr? Kennst du Jesus? Kennst du seine Stimme? Weißt du, wie so sein Sound seine Stimme ist? Ist dir die Stimme Jesu vertraut? Nur so als Anfrage. Er lässt sein Leben für die Menschen, für die Gottsucher, für die Aufrichtigen, für die Ehrlichen. Und er gibt alles für die Seinen her. Also er behält nichts für sich zurück. Er sagt, nehmt alles, das ist für euch. Ich kämpfe um euer Leben. Viele Menschen sind berufen. Ich möchte zuerst mal vorneweg ein paar Grundwahrheiten sagen. Viele Menschen sind berufen, aber wenige machen ihre Berufung fest. Noch zwischendurch, ich möchte euch einladen, einen Herrn hier kennenzulernen. José Humberto Sáchez Giraldes er ist ein Pendler zwischen den Welten eigentlich. Liest seine Geschichte durch, 1930 geboren und hat ein bewegtes Leben hinter sich. Schwer verletzt, verlässt er Bolivien, kommt über Spanien, Holland nach Hamburg. Schlägt sich durch mit 70 D-Mark in der Tasche, kennt kein Deutsch, kennt niemand in Hamburg und sehr kreativ, ein Erfinder, ein Geschäftsmann. So ist seine Geschichte. Wie Gott einen Menschen führt, der gute Hirte leitet die Menschen. Und hier wirst du also ein Zeugnis hören von einem Mann, der von Gott geführt wurde. Gestern habe ich über den Brennofen des Töpfers gesprochen. Also man kommt zu einem Brennofen, wenn man alles gelernt hat, das Meister gelernt hat und dann wird das alles zementiert, festgemacht. So, viele sind berufen, auserwählt, aber wenige machen ihre Berufung fest. Den wenigsten geht es wirklich ernst um die geistlichen Sachen. Du weißt ganz genau, was du tun und lassen solltest, aber es kostet vielleicht ein bisschen zu viel, wird zu viel verlangt. Viele unternehmen nichts Ernsthaftes in diese Richtung. Also mir gefallen Leute, die eine Entscheidung treffen und dann bei dieser Entscheidung bleiben auf Gedeih und Verderb und die nicht nach links und nicht nach rechts ausweichen. Kommt also am Samstag, nächsten Samstag und horcht dieses Zeugnis euch an. Viele möchten zum Beispiel geheilt werden. Das ist also meine persönliche Feststellung und ich habe genug Heilungsgottesdienste hier gehabt und in den letzten 40 Jahren immer wieder für Heilung und für Kranke gebetet. Aber die meisten Leute tun nichts für ihre Heilung. Die tun nichts für ihre Gesundheit. Sie rauchen weiter, sie saufen weiter, sie leben weiter ungesund, saufen und fressen. Denn die meisten schaufeln ihr Grab mit den Zähnen. Das ist wahr. Sie essen Dinge, die falsch und verkehrt sind. Sie huren weiter, sie leben weiter in Spannung, lügen weiter, verheimlichen Dinge weiter, streiten sich weiter, ärgern sich weiter, räumen in ihrem Leben nicht auf, lassen sich nichts sagen, nehmen keine Korrektur an. Und da wollen sie gesund werden. Und wir wundern uns manchmal, warum Leute jahrzehntelang in Gottesdienste sind, bei jedem Altarruf vorne zum Gebet sind und weder eine Medizin, noch der Arzt, noch das Gebet, noch der Seelsorger, noch irgendjemand helfen kann, weil sie nicht das tun. Die Bibel sagt, sei Täter des Wortes. Sei Täter von dem, was du hörst, oder Täter sein von dem, was man hört, was einem gesagt wird, was einem offenbart wird. Viele sind nicht bereit, den Preis zu bezahlen, ihr Leben zu ändern. Da müsste ich zu viel ändern. Mir gefällt es so. Jemand hier, wo in unserer Gemeinde ab und zu mal kommt, gelegentlich kommt, ja, mir gefällt. Also rauchen, warum soll ich das Rauchen aufgeben? Das passt mir, gefällt mir. Kein Wunder, dass die Leute nicht gesund werden, wenn sie nicht aufgeben wollen, nicht konsequent sein wollen. Alles im Leben hat seinen Preis und ohne Opfer gibt's nichts. Da nützt die ganze Beterei nichts. Wenn man das alte Leben nicht stoppt, wir müssen Stopp sagen. Schluss, aus, vorbei, ab heute. Weißt du, wenn wir nicht radikal werden, der Teufel spielt mit uns Fußball. Wir müssen also gegensteuern, uns was sagen lassen, Gottes Wort gehorchen. Viele sind rebellisch gegen Gott und regen sich auf. Warum wird passiert mit mir kein Wunder? Ich will, aber mit mir passiert nichts. Tust du auch das, was er dir sagt? Tust du auch. Wort Gottes erwartet Gehorsam. Aber wir sind nicht bereit, unseren Dickkopf zu opfern, oder Schafskopf, unseren Dickkopf, da diese Hörner da. Wenn wir nicht aufhören und mit unserem alten Leben, alten Wesen, kann Gott uns nicht verändern. Gott muss uns verändern, möchte uns verändern. Diese neue Schöpfung will sich durchsetzen, aber solange ich das Alte nicht hergebe, kann das Neue nicht kommen. So, wir müssen manchmal mit unserem Stolz und unserer Scheinfrömmigkeit aufräumen. Manche Leute denken, ich muss beweisen, ich bin stark und so weiter. Und dann stellen sie fest, dass sie gar nicht stark sind. Denn wir sind erst stark, wenn wir schwach sind und uns in die Gnade Gottes fallen lassen, dem Herrn uns anvertrauen und so weiter. Aber manche, ich muss beweisen und dann gehen sie nicht zum Arzt, dann gehen sie nicht zum Seelsorger, dann gehen sie in keinen Gottesdienst und so weiter. Ich muss beweisen meine Frömmigkeit. Weißt du, Gott erlaubt uns manchmal, dass wir so runter müssen, in die Knie. Dem Demütigen schenkt er Gnade. Viele wollen sich vor Gott nicht demütigen und deshalb erleben sie kein Wunder. Das wird anstatt besser jeden Tag schlimmer mit ihnen. Jesus konnte wegen des Unglaubens der Leute in Nazareth nichts tun. Und was ist Unglaube? Unglaube ist Ungehorsam, ist Rebellion, ist Sturheit, ist Stolz. Wir haben alles getan, was tun sollten. Jetzt ist Gott dran. Aber Gott erwartet, dass du das Alte deines Lebens ausziehst, aufgibst. Gott kann Unverbesserliche nicht heilen, nicht helfen, nicht aufrichten. Und Gott ist dabei, uns aufzurichten, auf die Beine zu bringen. Aber er erwartet von uns, dass wir das tun, was er sagt. Verlass alles, was du hast, deine Freundschaft, deine Beziehungen und so weiter. Was ich heute noch halte, ist noch meine Fastenpredigt eigentlich, wenn ich so merke. Also tut mir leid, also ich könnte jetzt dynamisch predigen und sagen so und so. Aber ich denke, es ist so wichtig, dass man Wahrheiten sagt und die Wahrheiten auch getan werden. Und oft ist es nur so, dass uns nur der Tod erlösen kann. Und bei vielen Menschen ist nur der Tod die wahre Erlösung. Wenn sie gestorben sind, können sie nicht mehr weiter sündigen. Und ich habe euch die Geschichte erzählt von diesem Raucher, der versucht hat zu kämpfen und gekämpft hat und gerungen hat, ich möchte frei werden vom Rauchen. Und je mehr du kämpfst, desto mehr arbeitet Gott an dir. Und er hat versucht, und dann hat er einen Traum, ein Gesicht oder eine Vision, egal was es war ein gläubiger Mensch auf jeden Fall. Und er hat ein Gesicht und er ist im Himmel. Und im Himmel kommt er dort an und sucht als erstes, wo ist der nächste Zigarettenautomat? Wo gibt es hier Zigaretten? Und er fragt, als er dort im Himmel ist, fragt er, wo gibt es hier Zigaretten? Und im Himmel sagt, kriegt er die Antwort, hier gibt es keine Zigaretten, wir wissen nicht, was ist das? Und so weiter. Hier wird nicht geraucht. Und er ist so entsetzt und so schockiert, als Raucher kommt er in den Himmel, also in seinem Traum, in seiner Vision, und es gibt keine Zigaretten, und er ist so schockiert. Und stell mal vor, du kommst im Himmel als Alkoholiker. Du kommst im Himmel, was weiß ich, nimmst so deinen Zustand von heute, einen unerlösten Zustand, du kommst dort an und es gibt's nicht. Wo ist dein Medizinschrank? Also wir müssen die Dinge hier erledigen, uns hier von diesen Sachen lösen, was drüben nicht gibt, darf es auch hier nicht geben in unserem Leben. Also nur der Tod kann das Problem dann für endgültig beenden und Gott sei Dank, dass es den Tod gibt. Dass wir davon endgültig befreit werden, dann brauchen wir das nicht mehr. Also hast du schon einen Raucher mit der Zigarette gesehen? Ich musste einmal, von Rudolf musste ich jemanden beerdigen, einen Gastwirt. Das ist die merkwürdigste Beerdigung, die ich je in meinem Leben gehalten habe. Und ich durfte machen, was ich wollte, konnte sagen, was ich wollte, konnte predigen, was ich wollte. Sie haben Narrenfreiheit an mir, die Angehörigen, gesagt. Aber sie müssen einen Satz sagen. Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin. Einem Gastwirt. Die ganzen Kollegen waren anwesend. Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin. Der hat nämlich Kehlkopfkrebs gehabt, hat zuletzt nur noch mit so einem Apparat gelebt, konnte sich nur mit so einem Apparat verständigen. Und das war sein Ruin für den Gastwirt. Okay? Gott ist nur dem Treuen treu. Also er ist ein Helfer für die, die sich helfen lassen. Viele sind hilflos und ratlos und so weiter, aber die nehmen die Hilfe Gottes nicht an, die er anbietet. Diesen Rettungsring greifen sie nicht auf und das Angebot. Jesaja 40, Vers 9, dort ist die Rede von dem guten Hirten und da ist die Rede von der Freudenbotschaft für die Herde Gottes. Da heißt es, euer Gott kommt, euer Gott kommt als Sieger und zeigt seine Macht, die Siegesbeute, sein Volk, das er befreit hat. Also das Volk Gottes wird vorher befreit von aller Macht, von dieser negativen Macht. Also und Gott zeigt, also mein Volk wird befreit, mein Volk wird erlöst, mein Volk wird wiederhergestellt, mein Volk wird also befreit. Und es zieht ein befreites Volk hinauf. Er führt sein Volk wie ein guter Hirte, der die Lämmer auf seinen Arm nimmt und an seine Brust trägt und die Mutterschafe behutsam leitet. Denn die haben noch Probleme, diese Mutterschafe und so weiter. Die haben gerade entbunden, also schwere Geburt hatten, wie auch immer. Er sorgt für die Mutterschafe und er sorgt für die Lämmer. Das ist der gute Hirte. Gott will uns helfen. Gott ist ein guter Gott. Und Gott bringt seine Herde auf einem hohen Berg, wo frische Luft ist, gute Atmosphäre, wo das Volk so richtig gedeihen kann. Also eigentlich in Israel, wenn wir in Israel Juda nehmen, da wo David herkommt, wo er den Psalm 23 gedichtet hat, ist eine Hochebene. Und auf dieser Hochebene will Gott uns bringen, hinauf. Und er sagt, dort will ich euch hinaufführen, aber auf der Ebene wächst nicht zu viel Gras, da muss man ständig die Plätze wechseln. Und genau das ist auch, was Gott mit seinen Kindern tut. Er wechselt jeden Tag woanders hin. Jeden Tag kommst du auf eine ganz andere Weide und bekommst ein ganz anderes Gebiet zum Grasen. Rufe die Siegesnachricht aus, so heißt es. Und das ist, was wir tun und was wir tun können. Rufe die Siegesnachricht aus, verkündige die Siegesnachricht. Also Gott hat gesiegt, Jesus hat gesiegt, der Heilige Geist ist ein siegreicher Geist. Und jetzt müssen wir auch als Sieger dastehen über alles. Wir müssen alles unter unsere Füße haben. Psalm 23, wenn wir diesen Psalm kennen, ist so viele Lieblingspsalmen. Viele verstehen es aber nicht, diesen Psalm, was da wirklich drin steht. Der Herr ist mein Hirte, nicht der ihr Hirte und nicht der Afrikaner ihr Hirte und nicht der Asiaten ihr Hirte und nicht der Juden ihr Hirte. Er ist mein Hirte. Es ist ein großer Unterschied, ob ich sage, das ist ein Haus oder das ist mein Haus. Ob das ist ein Auto oder mein Auto. Und deshalb, der Herr ist ein Hirte. Es kann unter vielen Hirten sein oder für viele ein Hirte sein, aber mein Hirte. Du hast einen Privathirten, einen Hirten, der mit dir ins Detail geht, also der dich so extra ausführt. Ich habe mal als Junge eine Ziege gehabt. Mein Vater hat mir ein junges Lamm, Zieglein, Böcklein geschenkt und die Ziege durfte ich immer ausführen. Statt einem Hund habe ich eine Ziege ausgeführt, zeitlang. Und so, ich war so der Hirte von diesem Böcklein. Natürlich war dieses Böcklein manchmal stur und hat nicht gefolgt. Und du musst dich manchmal ziehen. Jetzt kommst, da gibt's Gras und das sollst du fressen hier. Und dann habe ich gewartet und so weiter, bis es gefressen hat. Und wenn es nicht gefressen hat, weißt du, was ich gemacht habe? In den Stall wiedergebracht. Und manche kommen hungrig in den Stall wieder, weil sie nicht das fressen wollen, was der Hirte anbietet. Das schmeckt mir nicht. Der Herr ist mein Hirte. Heilige können nur für sich selber sprechen. Mein Hirte. Du kannst nicht für andere sprechen. Ich kann auch nicht für andere sprechen. Weißt du, ich würde für andere alles machen, wenn es nur klappen würde. Aber es klappt nicht. Ich kann nur für mich selber sprechen. Jeder Einzelne muss sich selbst entdecken, muss selbst erfahren, muss selbst befreit werden. Ich kann mich nicht für andere befreien. Ich kann für dich beten, dass du frei wirst, aber da wirst du auch nicht frei. Es sei denn, du ergreifst selbst die Initiative und sagst, ich will frei werden. Nicht ich möchte und wünsche und träume davon frei, sondern ich will frei. Jeder muss selbst sein Wunder erleben. Heilungswunder, Befreiungswunder, die Hilfe Gottes, die Führung Gottes. Du musst innen drin in dir selbst erfahren, wenn ich dich zu etwas zwinge, dann ist es Manipulation. Wenn ich dir etwas sage, hör mal, mach mal das und das, oder irgendwelche Befreiungsaktionen an dir vollführen, das musst du selber von dir draus erfahren, wenn der Sohn frei macht, in dir, Jesus in dir, der Heilige Geist in dir. Alles Elementare musst du selbst erleben und machen, ob du Kaiser bist oder Bauer. Du musst selber auf die Toilette gehen, kann niemand für dich machen. Ganz einfach, verstehst du? Das ist das Stinknormalste. Und du musst alles, was du machst in deinem Leben, für dein Leben, musst du immer selbst machen. Du musst selber essen. Du kannst zwar gefüttert werden, aber du musst essen, deinen Mund aufmachen. Du musst selbst Appetit haben. Und wenn du sagst, das mag ich nicht, kann man dir nicht helfen. Ezekiel 34 ist auch vom Hirten da die Rede, ganz Ezekiel, da ist die Rede von den schlechten Hirten. Schlechten Pastoren, schlechten Predigern und so weiter. Und da zeigt uns am Vers 11, was ein guter Hirte ist. Also Ezekiel 34. Ich will selbst nach meinen Schafen sehen und mich selbst um sie kümmern. Und Gott, genau das Gleiche auch, gilt auch für Gott. Gott muss auch alles selber machen. Niemand macht für Gott was. Ich will selbst nach meinen Schafen gucken. Ich will selbst die Menschheit erretten. Die Menschheit wird selber sich nie erretten können. Die Menschheit wird nie selbst drauf kommen, dass sie Errettung braucht. Ich muss meinen Sohn schicken und mein Sohn muss selbst auf diese Erde kommen. Also Gott hat selbst alles getan und ich muss auch alles selbst tun, damit ich da das Ziel erreiche. Gott kümmert sich selbst um dich. Also Gott ist wie ein guter Hirte oder ein guter Hirte, aber wie ein guter Hirte. Er lässt nach dir suchen. Und weißt du, wer dich sucht? Kannst weglaufen, wo du willst, kannst anrufen, wen du willst, kannst von einem Seelsorger zum anderen rennen, von einer Gemeinde zum anderen rennen. Gott wird dich finden, du kommst von Gott nicht los. Jesus sucht selbst die verstreuten Jünger und geht ihnen nach. Ich denke nur an diese beiden Emmaus-Brüder. Was redet ihr da für Blödzeug da, blöde Sachen da? Ihr redet als und so weiter. Und die reden, bist du der Einzige, der in Jerusalem nicht weiß, was in den letzten Tagen passiert ist? Und er erklärt ihnen die Schrift, musste Christus das nicht alles leiden? Gott kümmert sich individuell um dich persönlich. Was glaubst du oder nicht? Nachts, wenn du schläfst, klopft er bei dir an. Er kümmert sich um die Versprengten und Verletzten. Und er legt oft, und das ist das Schlimme beim Heiland. Also du sagst ja gut, aber das Schlimme ist, was ich vom Herrn Jesus erlebe immer, er legt immer den Finger in die Wundestelle. Da, wo es mir am meisten wehtut. Und dann drückt er und sagt, Johannes, diese Stelle ist kaputt. Hier bist du krank. Hier bist du verletzt. Hier ist ein Stachel. Hier muss das muss aus dir gezogen werden. Sonst wandert es in deinem Körper. Und deshalb, der Herr legt immer wieder an den wunden Stellen den Finger. Er selbst. Und dann schreist du und so weiter. Und er selbst hält die Fetten, die Starken in den Schranken. Er selbst ist es. Und er selbst nimmt sich der schwachen Tiere an und er weiß, was du kannst und was du nicht kannst. Und er selbst schützt dich. Also Gott macht es zuerst mal er selbst. Er macht alles selber. Er bewahrt dich vor Ausbeutung und Ausnützung. Und du wunderst dich, warum haben die mich verlassen? Warum haben sie sich von mir gelöst? Weißt du, manchmal lösen sich Menschen von dir, damit du nicht in falsche Hände kommst. Das ist Gottes Plan. Und du wunderst dich und sagst, Mensch, guck mal, das war so ein netter Kerl und so nette Frau und so netter Mann und was weiß ich, so nette Leutchen. Und Gott hat einfach so eine Barriere dazwischen gemacht. Einmal führte wieder Leute zusammen und bist wieder verblüfft. Wie bin ich nur auf den gestoßen? Wie kommt der zu mir? Weißt du, Gott ist es, wo die Menschen zusammenführt und wieder auseinanderführt. Gott ist, wo die Leute zur Gemeinde hinzutat und wegnahm. Er ist es. Und in Vers 16, Hesekiel 34, die Verirrten will ich suchen, sagte er. Und Gott weiß es, wo die Verirrten alle sind. Weißt du, die Verlorenen, die sind nicht bewusst verloren. Ich habe ja auch gestern euch gesagt oder auch diese Woche. Der Verlorene geht nicht verloren, weil er freiwillig das möchte unbedingt. Niemand geht verloren, sondern er sieht da was, da ist was Schönes. Ach, wunderbar. Und der Teufel versteht so Goldbatzen immer so auf dem Weg hinzulegen, so Verlockungen und Verführungen und dergleichen. Zwei Mönche, die gehen immer, müssen da zur Kapelle rauf auf den Berg zum Beten gehen und der Teufel hat auf die beiden abgesehen. Und weißt du, was da passiert ist? Der eine, der betet sein Brevier und ist so im Gebet, darauf zu gehen. Und dann hat der Teufel einen Patzen Goldklumpen hingelegt. Und wollte sehen, was der ist. Und er sieht den Goldklumpen und sich überlegt, weißt, jetzt könnte ich das nehmen, das könnte ich ins Kloster draufbringen. Was könnten wir damit machen mit diesem Patzen Gold? Und betet, aber er sagt, nein, um Jesu Willen, um Gottes Willen, ich werde mich nicht schmutzig machen mit diesem Klumpen Gold. Das ist bestimmt der Satan, der mich hier versucht und mich zu Fall bringt. Der andere kommt halbe Stunde später, geht auch zur Gebetsstunde und er sieht diesen Patzen. Und dann, was er macht, der hebt es auf und steckt es ein. Und da hat die gleiche Versuchung wie der andere gehabt. Und so weiter. Dann fragt er, als der andere dann im Kloster ankommt, Bruder, wie ist dir heute gegangen? Oh, sagt er, gut. Hast du nicht Versuchung unterwegs gehabt? Sagt er, ja, aber ich habe der Versuchung nachgegeben. Ich habe die Versuchung nachgegeben. Und sagt er, was war? Da lag ein Goldklumpen. Und weißt du, was ich gemacht habe? Eingesteckt. Sagte, weißt du, und ich habe gekämpft. Und so gibt es zwei Leute, gehen den gleichen Weg und der eine überwindet die Versuchung und sagt, nein, 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 ich guck weg und der andere nimmt es mit. Und dann hat er den Abt nachher das gebeichtet und der Abt sagt, also du bringst wieder dort schön zurück, wo du diesen Goldpatzen gefunden hast. Das war deine Versuchung, du hast deine Prüfung nicht bestanden heute. Du hast deine Prüfung nicht bestanden. Und wie viele so unbestandene Prüfungen haben wir tagtäglich? Du stehst morgens auf, denkst nichts, ahnst nichts, glaubst nichts und so weiter, vermutest nichts, bist noch frisch und schon kommen blöde Gedanken in den Kopf. Weißt du, der Teufel, der kann deine Gedanken nicht lesen, aber kann die Gedanken einpflanzen. Der Herr ist der gute Hirte und er sucht die Verirrten, die also irgendwie versprengt worden sind, eingeschüchtert worden. Da hörst du eine Nachricht und schon rennst. Schafe sind dumme Viecher. Dumme Viecher sind das. Hilflos sind gut, geben gutes Fell ab, gutes Pelz haben sie und gutes Fleisch, aber sie sind dumm. Du dummes Schaf, sagt man ja auch. Da schreit jemand, ruft jemand und schon rennen sie. Und die passen auch gar nicht auf. Wir waren in Schottland, ich komme nachher auf eine Geschichte zu sprechen, später noch, aber wir sind in Schottland durchgefahren und da sehen wir einen Autoauflauf, Leute stehen da, da ist ein Schäfchen, hat geweidet oben am Abhang und ist runtergestürzt und ist eingezäunt auch auf einem Felsvorsprung. Und das, wie erreicht man das Schäfchen? Liegt da verwundet und es hat gegrast und nicht aufgepasst, dass es abwärts geht, dass ein Abgrund da ist. Weißt du, so unachtsam und so geht man verloren, so verirrt man sich. Und dann versuchen die Leute zu retten. Und je näher du kommst, desto mehr zieht sich das Tierchen zurück. Aus Angst denkt, du willst ihnen was antun. Und genau das war auch die Erlösung. Je näher der Herr so an dir rankommt und dir helfen möchte, er möchte dich packen, aber du entziehst dich ständig. Er sucht das Verirrte, kümmert sich um das Verletzte. Manche denken, wir sind im Schlaraffenland, wenn wir Kinder Gottes geworden sind. Aber Gott behandelt uns manchmal. Gestern habe ich euch gesagt, manchmal gar nicht so sanft. Manchmal drückt er gerade an der Stelle, wo uns am meisten wehtut. Er will rausfinden, was das Problem ist. Gott behandelt dich und das tut ihm manchmal sehr weh. Wenn Gott anfängt, sich um dich zu kümmern, dann geht es nicht schmerzlos. Viele Leute haben Angst vor dem Zahnarzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so ist es. Verstehst du? Und es muss gezogen werden. Gott will also Wurzelbehandlung in deinem Leben durchführen. Wenn gerade diese Schäfchen, wir haben alles probiert, wir haben mit angehalten, wir haben mit Stöcke probiert, wir haben versucht runterzuziehen, es hängt im Gestrüpp drin. Also wenn so ein Tier mal so im Gestrüpp hängt, am Abhang hängt, hilft nur Gewalt. Und deshalb mit mächtiger Hand will Gott uns manchmal erlösen und muss so richtig rausziehen aus dem Gestrüpp. Es kann sein, dass du verletzt wirst dabei. Und es geht manchmal nicht ohne Verletzung und nicht ohne Wunden und nicht ohne Schmerzen und nicht ohne Aufregung und Herzklopfen. Gott muss manchmal Macht anwenden, um dich da rauszuholen aus irgendeinem Dilemma. Viele haben sich in dumme Sachen verrannt und verfangen, nur einfach, weil sie die Wahrheit suchten. Ich denke, wie viele Menschen sind in Irrlehren hineingeraten? Wie viele, das ist unzählig, sich mit Lügen verfangen. Und jetzt muss der Herr sie mit allen möglichen Mitteln aus diesen ganzen Irrwegen befreien und erlösen mit Macht. Ich denke nur Esoterik, nur Spiritismus, Okkultismus, Magie, Zauberei und Sünde, abgesehen von Sünde noch. Weißt du, Sünde, das geht noch. Das weißt du, das ist schwarz-schwarz, fertig. Sünde ist Sünde. Aber so Zwielichtiges, so Undurchschaubares, halb Wahrheit, halb Lüge. So dann, Grenzfälle. Weißt du, man muss schon Gewalt anwenden. Wenn ich so die Geschichte lese und höre, und David hat das Schäfchen erzählte da, so großzügig dem König Saul, da kam ein Löwe, und ich hab das Schäfchen aus dem Rachen des Löwen gerissen. Du, das Schäfchen ist bestimmt verletzt worden. Denn der Löwe hat ihn nicht freiwillig hergegeben. Der muss also mit Macht entreißen und dann das Schäfchen pflegen. Oder auf dem Rachen des Löwen. Ich befreie dich von wilden Tieren, Vers 25, Hesekiel 34. Befreie dich von wilden Tieren. Und du bist manchmal unter wilden Tieren geraten. Wilde Tiere gehen noch. Wilde Menschen sind schlimmer als wilde Tiere. Verwildete Menschen. Unerzogene Menschen, undisziplinierte Menschen, die sind viel schlimmer als wilde Tiere. Also ein wildes Tier, das kriegst du noch hin. Aber einen wilden Menschen, der keine Moral kennt, der keinen Respekt hat vor Leben, der über Leichen geht, wilde Menschen. Hier, du entreißt mich wilden Tieren. Bist du dir immer bewusst, wer diese wilden Tiere manchmal so sind? So, die sehen manchmal zuerst am Anfang sehr scheinheilig. Also diese wilden Menschen, weißt du, die schmeicheln und du sagst weh, du sagst nein. Weh, du sagst nein. Da sind sie umgewandelt wie Tag und Nacht, verstehst du? Denkst du, du hast den Teufel leibhaftig vor dir. Viele verkennen den Feind. Der Feind tarnt sich zuerst einmal sehr fein, so wie beim Rotkäppchen, bei diesen Geißlein frisst Kreide. Ich bin eure Mutter. Verstehst du? Und so tut das aus, als wenn deine Mutter wäre. Und Mutter meint immer gut mit einem. Ich bin eure liebe Mutter. Und tut so auf fromme Masche. Und so viele Leute fallen auf diese frommen Maschen. So ein Guru, falscher Prophet oder was es auch immer ist. Und viele Christen merken nicht, weil sie nicht unterscheiden können, was der Charakter Gottes und was der Charakter von diesen falschen Leuten sind. Und das merkst du manchmal am Anfang gar nicht, weil das alles so scheinheilig ist. Simon der Zauberer verzauberte das ganze samaritische Volk und hielt sich zur Gemeinde. Und die Geschwister haben nicht gemerkt, waren getauft sogar. Und weißt du, du kannst getauft sein und doch vom Teufel besessen sein. Du Schalk, sagt Petrus. Und der alles kaufen will und alles nur vermarkten möchte. Weißt du, Jesus und Gott sind anders als die ganzen religiösen Führer. Jesus geht nicht um Erfolg, große Zahlen, viele Menschen. Jesus geht auch nicht um Anerkennung, geht auch nicht um Macht. Weißt du, das hat er alles in Hülle und Fülle. Braucht er nicht. Wozu braucht Jesus die großen Mengen? Milliarden von Engeln dienen ihm. Also, der muss nur so machen und die tanzen nach seiner Pfeife. Jesus braucht nicht die Massen. Und deshalb, wenn Menschen Massen brauchen, wenn Menschen große Aufläufe brauchen, Demonstrationen brauchen, große Anerkennung und große Macht brauchen, es ist nicht der Herr. Und gewaltige Worte. Und es ist also erstaunlich bei besessenen Menschen. Besessene Menschen, weißt du, die können ganz zahm sein, ganz lieb. Aber wehe, wenn du mit ihnen in der Kraft des Heiligen Geistes kommst. Plötzlich sprechen die doch als halbe Riesen. Und du an der Stimme erkennst, ob einer besessen ist oder nicht. Besessene Menschen sprechen besonders laut. Das ist nicht normal. So, okay, ich sage das nur. Du musst also aufpassen, wenn die Leute zu dir kommen und drohen, mit Autorität und Macht. Jesus kam und er wollte dienen. Er war ein guter Hirte. Er wollte dienen. Er lässt sein Leben für seine Schafe. Er hat Gutes getan und hat Menschen befreit die vom Satan überwältigt waren, die das erkannt haben, die das zugegeben haben. Jesus, hilf uns. Wir werden damit nicht fertig. Also mir kann niemand mehr helfen. Herr, nur du kannst mir noch helfen. Du bist meine einzige Hoffnung. Diesen Leuten hat der Herr geholfen. Gott muss keine Karriere irgendwo machen. Also das ist auch wichtig, sich zu beweisen als Befreier, als Heiler, als was weiß ich alles. Nein, Jesus hat es nicht nötig, sich zu beweisen, ich bin was. Er hat es nicht nötig. Gott hat es nicht nötig. Heiliger Geist hat es nicht nötig. Und Menschen, die Gott dienen, die haben nicht nötig, irgendwo Karriere zu machen. Die haben Karriere. Die sind schon kariert. Die sind schon im Quadrat Gottes. Die haben das schon alles hinter sich. Die sind schon gekreuzigt. Die brauchen keine Karriere mehr machen. Denn die Karriere, die du und die ich in Gott machen, das ist das Kreuz. Wir werden tagtäglich hingerichtet. Wir machen unsere Karriere und so weiter. Gott muss es nicht. Also er hat seinen Sohn gegeben und ich muss das nur akzeptieren. Darum, Jesus kriegt auch niemand oder drängt sich niemand auf. Du musst an mich glauben. Ich bitte dich, bitte, bitte, erbarm dich meiner und so weiter. Er läuft keinem Juden nach, er läuft keinem hohen Priester nach, keinem Pharisäer nach, keinem Schriftgelehrten nach, keinem Pilatus nach. Er sagt, Pilatus, du hättest keine Macht, wenn dir nicht die Macht von oben gegeben worden wäre. Er hält auch nichts von Papier und Buchstaben und Titeln und so weiter. Er braucht das alles nicht. Er ist der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er opfert sich auf. Weißt du, eine echte Mutter bleibt eine echte Mutter. Und die weiß, das ist mein Kind. Wir haben also in den Apokryphen ein interessantes Büchlein oder ja, eine interessante Abhandlung. Susanne heißt es. Also, oder nee, doch, ich glaube, oder die Schriften, die zu Daniel gehören und die Daniel zugeschrieben werden. Das ist eine Mutter. Nee, Salomo. Aber was Ähnliches kommt auch dort in den Apokryphen vor. Salomo, da wird berichtet, da ist eine Mutter, zwei Frauen wohnen zusammen, die eine hat ihr Kind erdrückt. Und jetzt kommt sie, und dann hat sie das Kind ausgetauscht, das lebendige Kind zu sich genommen, das tote Kind der anderen Frau unterjubelt. Und dann kommt sie zu Salomo, und Salomo ist gleich, nachdem er die Salbung Gottes, die Weisheit Gottes bekommen hat, muss er gleich ein Urteil fällen. Und dann sagt er, kein Problem. Bringt mir ein Schwert und dann nimmt das lebendige Kind und sagt, du kriegst die Hälfte und die andere. Und die echte Mutter sagt, nein, lass lieber das Kind der Frau. Also eine echte Mutter wird für ihr Kind eifern, wird lieber verzichten, lieber Abstriche machen, eine echte Mutter. Wir haben in der Kinderarbeit eine kleine Geschichte, so Bildergeschichte, so auch so dargestellt, so eine Geschichte, eine wahre Geschichte natürlich als Hintergrund. Da ist ein Haus, ein Stall abgebrannt und da war eine Henne mit Küklein da. Und man hat, nachdem man aufgeräumt hat, hat man die tote Henne gefunden und die Küklein unter den Flügeln. Die Mutter ist verbrannt. Die Mutter hat es nicht überlebt, aber die Henne hat es überlebt. Ja, die Küklein haben es überlebt unter den Flügeln der Mutter. Und als dann nachher die tote Henne hochgehoben wurde, kamen die alle hervorgekrochen. Und so ist es, der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Weißt du, in der Untergrundkirche hat man das oft erlebt. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht gewesen, dass es Untergrundkirche gab. Da hat man so oft erlebt und da kam echt das Christentum zum Tage. Da hat ein Christ den anderen nicht verraten. Lieber sind sie selbst gefoltert worden, lieber selbst zugrunde gerichtet worden, aber die haben ihren Bruder, ihre Schwester oder wo sie sich treffen oder die Geheimen treffen, die sie irgendwo haben, nicht verraten. Hast du solche Brüder, hast du solche Schwestern? Werden wir solche Menschen, die sagen, also meinen Bruder, meine Schwester werde ich nicht verraten? Also da gehört schon sehr viel Liebe zueinander. Man lässt sein Leben für seine Freunde, aber manche lassen sogar ihr Leben für die Feinde. Jesus ist der gute Hirte. Der gute Hirte macht immer eine ganze Arbeit und man muss mit ihm zusammenarbeiten, mit diesem guten Hirten. Also wenn er uns ruft, dann hat das seinen Grund. Wir waren mal im Hochgebirge und in den Hochgebirge, diese Murmeltiere, das ist was Schönes, die Murmeltiere. Und das immer ein Murmeltier guckt immer ganz weit. Und sobald da so ein komischer Vogel auftaucht, macht er so Krach und alle sind weg. Weißt du, da steht immer einer Schmiere und wacht immer einer und macht Signale und für die anderen und gibt ein Zeichen, Leute, bringt euch in Sicherheit. Und genau das ist der gute Hirte. Der gute Hirte schlägt Alarm und wir sollten auf diesen Alarm achten. Aber weißt du, einmal ist vielleicht nichts gekommen, zweites Mal auch nichts. Weißt du, und das ist auch mit Prophetien so. Gott gibt uns eine Botschaft, Warnbotschaften vor allem ganz besonders, Warnträume. Und Gott spricht zu jedem Menschen zwei oder dreimal ganz besonders. Und ja, Gott hat mich gewarnt, aber es ist nichts gekommen. Zweites Mal, Gott hat mich gewarnt, aber nicht gekommen. Das ist alles nur Bluff, alles nur Einbildung. Aber das fünfte Mal wirst du gewarnt und das kommt. Deshalb, wir sollten auf die Signale Gottes achten und wissen, das ist die Stimme des guten Hirten. Und das ist kein Bluff. Und Gott macht nicht nur Zeitvertreib. Weißt du, es könnte sein, dass Gott dich gewarnt hat und weil du gewarnt worden bist, ist das Ding vorbeigegangen. Der Teufel konnte nichts tun. Weil du gewusst hast, das hat er auch gemerkt. Nämlich, wenn Gott dich warnt, merkt der Teufel auch, dass du gewarnt worden bist. Aber das fünfte Mal, da bist du schon so verstockt und so abgebrüht und du achtest nicht mehr auf die Signale und denkst also, gestern bin ich nicht fotografiert worden, werde ich heute auch nicht fotografiert. Und fährst halt bei Rot durch. Und dann knallt es. In Frankreich ist es so, wenn du Auto fährst und wenn du nachts fährst, dann darfst du über die Kreuzung fahren, wenn da niemand kommt. Du fährst rein in die Kreuzung, guckst nach links und nach rechts. Also ich habe ganz Frankreich schon mal umfahren, einmal mit und mehrmals. Und so weiter. Und das ist nachts, wenn du fährst, dann ist es schön in Frankreich zu fahren. Du kannst bei Rot über die Kreuzung fahren, weil gestern niemand gekommen ist. Aber du glaubst manchmal, da kommt gestern niemand oder von gestern und so weiter, aber heute kommt einer. Weißt du, man kann so verstockt werden, abgebrüht. Weil man immer wieder das gehört hat, da schon so oft Matthäus 24 gehört von Erdbeben und so weiter. Und jetzt wackelt die Erde und sagt, naja gut, der Herr kommt noch lange nicht. Er hat ja vor 2000 Jahren schon gesagt, dass sowas passiert und ist immer noch nicht passiert. Wir müssen ihm nur gehorchen, wenn er mit uns redet, achten auf seine Stimme, wenn er sagt, Kinder, kommt heim, ist gefährlich, draußen ist ein wildes Tier. Dann sollten wir wirklich uns verkriechen, uns in Sicherheit bringen und wir sollten auf die Zeichen der Zeit achten. Die meisten Leute achten nicht auf die Zeichen der Zeit. Und dann sind sie erstaunt, wir haben nichts zu essen, wir haben nichts zu trinken, wir haben überhaupt nicht vorbereitet auf die Krisenzeiten. Und wir gehen einer Krisenzeit entgegen. Und die Frage ist, bist du vorbereitet? Hast du vorgesorgt? Gut, dass wir den Herrn haben. Wo kämen wir ohne ihn hin? Gut, dass wir den Herrn haben. Ich denke nur, die Jünger im Sturm, gut, sie haben Jesus mitgenommen. Und Herr, siehst nicht, dass wir verderben. Zuerst rudern, zuerst strengen sie sich mal an. Aber dann haben sie gesagt, wir kommen hier nicht weiter, wir kommen da nicht an. Herr, siehst nicht, dass wir verderben und haben den Heiland geweckt. Und gut, dass du den Heiland mitgenommen hast. Und gut, dass du den Herrn Jesus einladest. Komm, Herr Jesus, nicht nur sei unser Gast. Gäste gehen nach 3 Tagen. Aber bleibe bei uns, es will Abend werden. Bleibe bei uns. Gut, dass die Jünger Jesus dabei hatten. Ich bin der gute Hirte. Der Hirte ist nicht nur in guten Tagen bei uns. Der Hirte, und wir brauchen den Hirten sehr dringend in schlechten Tagen. In guten Tagen, da ist genug Gras. Da komme ich genug zurecht. Aber wenn es stürmt und hagelt und gefährlich wird, da brauche ich, dass ich so mich anschmiegen kann an dem guten Hirten. Es gibt so viele Diebe und Mietlinge, hat Jesus gesagt. Weißt du, Diebe und Mietlinge, was sind das? Schmeichler, Schmierer, Radfahrer. Es gibt so viele Schmeichler, auch auf dem geistlichen Sektor. Sie küssen dir die Hand und nehmen dich mit. So machen die das. Sie erzählen dir schöne Geschichten, erzählen uns weiter, sind lieb Kind zu dir, machen dir Komplimente, Lobhudeln und biedern sich dir an, reden dir so wie die Ohren jücken und raspeln Süßholz. Und dann pinseln sie den Bauch dir. Das machen die. Und du sagst, ach, guck mal, so ein lieber Bruder, so eine liebe Schwester. Und du merkst nicht, die nehmen dich aus. Und du merkst nicht, du wirst betrogen. Und du merkst nicht, dass du hier in falsche Hände geratest. Deshalb nimm dich in Acht. Das ist auch meine Botschaft, die ich heute habe. Der Herr ist der gute Hirte. Mir wird nichts mangeln, hat er gesagt. David, nimm dich in Acht vor den ganzen Ohrenbläsern von diesen netten Katzen und Speichellecker, Schmarotzer und Heuchler, von den ganzen schönen, frommen Schöntuer und Augendiener. Nimm dich in Acht von diesen Leuten. Heutzutage ist nötiger denn je zuvor, die immer so am Telefon sagen, Schwester, Bruder, wie geht's und was machst du? Leute, die so viel nach dir fragen, die ziehen dir nur Würmer aus der Nase. Und dann wunderst du nachher, warum geht's mir so schlecht? Weißt du, wenn du überall deine Probleme erzählst und hausieren gehst mit deinen Problemen, weißt du gehst nicht hausieren, aber die kommen am Telefon, Bruder, Schwester, oh, wie geht's? Und so weiter, das sind Ohrenbläser. Und wir haben so viele Ohrenbläser in der christlichen Welt. Ohrenbläser. die dir so die Würmer rausziehen. Und du denkst jetzt, endlich mal versteht mich jemand. Endlich hört mir jemand zu. Und genau das ist, gerade wenn dir niemand zuhört, da kommen diese ganzen Ohrenbläser. Und wir sollen uns diesen Dingen enthalten. Ohrenbläserei steht da in der Bibel. Ja, das ist natürlich ein altes Wort. Martin Luther hat noch damals kein Handy und kein Telefon gekannt. Aber das sind diese Sachen. Heute könnte sogar Internet das sein. Ja, diese ganzen frommen Katzen und die schmusen so und schmeicheln sich rein und plötzlich sind die beide drin und kriegst nicht mehr raus. Jesus sagt, ich bin die Tür zum Schafstall. Der gute Hirte, ich bin die Tür zum Schafstall. Wer anders reingekommen ist, ist ein Dieb. Halte ich fest. Also ich habe eine Botschaft und ich möchte diese Botschaft durchbringen. Ist eine Fastenbotschaft auch noch. Passt noch ein paar Tage und ich möchte diese Botschaft rüberbringen. Also Jesus sagt, ich bin die Tür zum Schafstall. Wer woanders einsteigt, ist ein Dieb. Und der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu zerstören. Und ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und dass sie vielleicht in der Fülle das Leben haben. Und dass sie, und wenn es möglich wäre, in das Leben in Fülle. Und es ist möglich, das Leben in Fülle zu haben. Lebst du schon ein Leben der Fülle? Wirst du zur Fülle hingeführt? Erlangst du die Fülle? Wie kommst du zu dieser Fülle? Und jetzt, die Botschaft Stück für Stück versuche ich so hinzuarbeiten. Hilft man dir, sich selbst zu entdecken? Und das ist, was ich hier tue. Ich habe kein Interesse, dich dahin zu bringen zum Jagen. Den Hund zum Jagen zu tragen, das ist nicht mein Geschäft. Du musst selber jagen, wenn du willst. Und es hat keinen Wert, dass ich dir mit Fische füttere und sage, da wieder so Forelle, da wieder so ein Hecht, da wieder so ein Karpfen und da wieder. Nein, weißt du, was ich dir geben möchte? Ein Angelhaken, ein Regenwurm und dann sagen, komm, da ist ein Teich, fang an zu fischen. Du musst lernen, selbst dich zu versorgen. Selbst den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Hilft man dir, sich selbst zu entdecken? Hilft man dir, sich selbst zu verwirklichen? Wer woanders einsteigt, ist ein Dieb. Wer was anderes versucht zu erreichen, Heilung nicht auf diese Art und Weise, was ich dir gesagt habe, der ist ein Dieb. Der bestiehlt dich nur. Und du verarmst und merkst gar nicht, dass du dabei verarmst. Zeig dir den Weg zur Freiheit in der Gemeinde, im Kreis, in der Gruppe, wo du bist oder wo du herkommst, hat man dir das gezeigt. Zeigt man dir, wie du ein Täter des Wortes wirst. Weißt du, ich bin von meinem geistlichen Werdegang so frustriert am Anfang gewesen. Weißt du, man hat gesagt, Bruder Matthäus, glaube an den Herrn Jesus Christus. Es wird alles gut, der Herr macht alles gut, alles gut. Und weißt du, was bei mir war? Von jeden Tag ist es schlimmer geworden. Dass ich gesagt habe, bei denen stimmt's wahrscheinlich, aber bei mir stimmt's nicht. Ich bin ein falscher Christ. Dass ich sogar an meinem Glauben gezweifelt habe. Es wird alles gut, Bruder Matthäus, du musst mehr beten. Und je mehr ich gebetet habe, desto furchtbarer war's. Bis mir jemand sagte, du musst selbst was machen. Selbst ist der Mann. Du musst auf deinen eigenen Füßen stehen. Du musst selbst dem Teufel widerstehen, fest im Glauben. Du musst den rausschmeißen und mit dem nicht diskutieren. Du musst selbst. Und weißt du, ich bin so dankbar. Und das war ein Bauer aus Österreich, aus Villach. Das war ein Bauer, der gesagt hat, du musst selber den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und niemand kann für dich kämpfen, außer du selbst. Niemand. Und niemand hat an dein Glück Interesse. Der Bauer, weißt du, das war so ein einfacher Bauer, aber der hat mir so viel gebracht. Es gibt so viele fromme Gaukler, die sagen immer, es wird alles gut. Sie erzählen dir die siegreichen Geschichten vom siegreichen Leben und wenn du genau hinguckst, bei denen stimmt's auch nicht. Weißt du, die denken so, Herkules, also bei uns. Sie sagen dir nicht, wie man siegreich lebt, wie man Ziele erreicht, wie man Siege behält und sie sagen dir auch nicht, was es kostet, was denen gekostet hat. Das erzählen sie nicht. Nur den Sieg siehst du, die Fassade. Das ist zeitlang eine ganz fromme Sache gewesen, so in christlichen Kreisen, dass nur lauter Zeugnisse gehört, siegreich, wir haben es überwunden, wir haben es gesiegt, wir haben es geschafft. Aber wie haben die das gemacht? Auf eigene Füße stehen. So ist sie waren, weißt du, wir erziehen manchmal keine Realisten, sondern da wird einfach nur Religion gespielt, aber das Fundament stimmt nicht. Kommt ein Sturm und es kracht alles wie ein billiges Kartenhaus zusammen, wenn der Glaube kein Fundament hat. Viele Christen sind belogen. Ich bin der gute Hirte, sagt der Herr. Und wer mir nachfolgt und so weiter, die meinen, kennen meine Stimme und ich kenne sie. So, der Glaube an Jesus macht nicht nur alles recht, da musst du schon selber ganz mächtig mitarbeiten. Wir sind Gottes Mitarbeiter, heißt es einmal in der Bibel von Paulus. Und Gott erwartet uns. Gott hilft denen, die sich selbst helfen, die selbst etwas unternehmen. Ich werde nie vergessen, dann kommt dieser alte Bruder, war Bibelwoche bei uns, weißt du, der Pastor hat eingeladen zu einer Bibelwoche. Und zuerst haben, wir wollten Evangelisation haben, aber nein, Bibelwoche. Aber die Bibelwoche hat mir so viel gebracht. Und dann sagt er in einem Abend, einer Predigt, du musst mit deiner Sünde brechen. Und da hat umgeschrieben, nicht nur, dass Jesus uns die Sünden vergeben hat, die hat er uns vergeben, aber ich muss jetzt mit den Sünden in meinem Leben brechen. Ich muss mit den Zungensünden brechen, ich muss mit den Gewohnheiten, ich muss brechen. Ich muss die Sünde brechen. Ich war so geschockt, dass der Heiland das nicht alles macht für mich, sondern ich muss mit der Sünde brechen. Ich muss mit der Sünde brechen. Und der Herr hilft uns dabei. Der steht mir bei, aber ich muss mit der Sünde brechen. Und weißt du, ich habe gedacht, das ist ein erfahrener Bauer, erfahrener Bruder und so weiter. Und dann sagte Bruder Matutis, du, oder nicht, hat mich nicht mit dem Bruder Matutis angesprochen, aber lieber Bruder oder Brüderchen, hat er immer gesagt, Brüderchen, du musst mit deiner Sünde brechen. Brüderchen, du musst mit deiner Sünde brechen. Dass er den ganzen Abend hat er nur rumgemacht, ich muss mit meiner Sünde brechen. Mitarbeiten. Ich muss selbst was unternehmen. Ich muss selbst der Heiligung nachjagen. Deshalb sagt die Bibel, jagt nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Und das musst du tun und es kann niemand anders für dich tun. Das ist genauso, als wenn du auf die Toilette gehst oder sonst was anders machst. Du musst es selber machen, das macht niemand für dich. Der gute Hirte kennt seine Schafe. Und der Herr sagt, und ich kenne sie und sie kennen mich. Also das ist eine Wechselbeziehung. Nicht nur, dass der Herr mich kennt. Der Herr kennt mich schon lange. Aber auch kenne ich ihn auch richtig. Gottes Herde ist überall auf der ganzen Welt verstreut und überall triffst du sie an. Verstreutes Volk Gottes, nicht einheitlich. Jeder ist verschieden, deshalb, ich kenne sie und sie kennen mich. Der gute Hirte, der will bekannt sein. Seine Schafe sind in seiner Hand gezeichnet, das ist also, er kennt sie mit Namen, er kennt sogar alle Sterne mit Namen, und so, da kennt er dich erst recht. Du bist also in seiner Hand gezeichnet und morgen machen wir weiter an diesem Thema, mit dem Herrn sich identifizieren. Also, wenn der Herr mich kennt und ich kenne den Herrn und ich bin dem Herrn begegnet und schaue im Spiegel, mir ist was Furchtbares mal passiert. Im Deutschen Museum in München, da gehen wir rein, will das besichtigen, und da war eine Abteilung und da war das Thema, in jedem steckt ein Adolf Hitler. So. Und in dieser Raum, so eine Ausstellung war das, also ein Museum, und dieser Künstler hat einen Spiegel gemacht, ich komme rein und ich erschrecke mich. Ich sehe Adolf Hitler in mir. In diesem Spiegel, verstehst du? Weißt du, da war so eine Spiegelausstellung. Weißt du, es gab Spiegelräume, da war ich ganz schlank. So schlank war ich noch nie in meinem Leben. Und dann gehe ich im nächsten Saal und im nächsten Raum, da war ich ganz dick. Aber ich sage, Himmels Willen, wir gehen rückwärts wieder raus. Und dann, wie gesagt, in diesem Spiegelsaal, in jedem Menschen steckt ein Heiliger und ein Mörder. In jedem. Und deshalb, wer siegt in meinem Leben? Den ich fördere. Hitler ist auch nicht Hitler geworden, so von heute auf morgen. Der wurde da hochgejubelt und sich hochjubeln lassen, Heil und so weiter, hat man ihm zugerufen und das hat ihm gefallen, hat er gar nicht unterbunden und so weiter. Weißt du, das hat dem alten Menschen gefallen. Und das, was dem alten Menschen gefällt, das fördert noch der Teufel dazu. Und dann wundern wir uns, wie kommt dämonische Besessenheit? Und weißt du, dann hat er sich sauwohl gefühlt, weil er dann von Leuten stand und so weiter. Dann haben die Dämonen alle aus ihm gesprochen. Aber zuerst, der war gar nicht. Der war ein Versager. Der war eine Niete. Ein missratener Postkartenmaler. Architekt wollte mal werden. Aber du siehst, der Teufel jubelt hoch. Oder der Herr. Beides ist so nah und so weit weg. Und himmelhoher Unterschied. So, der Herr kennt die Seinen. Und Jesus kennt uns individuell, persönlich. Er kennt deine Stärken und Schwächen. Vorteile und Nachteile. Jesus sagt, sie kennen mich und sie folgen mir. Sie kennen mich und sie folgen mir. Nur die, die ihn kennen, die folgen ihn auch. Also wenn du Jesus nicht kennst, kannst du ihm auch gar nicht folgen. So gut, selbst wenn du es möchtest. Du musst also zuerst mal kennen. Und deshalb das Erste, die Priorität in deinem und meinem Leben ist, Jesus kennenlernen. Wie er wirklich ist. Vertraut werden mit ihm. Ihn richtig verstehen. Wer ihn kennt und wen er kennt, dem hilft er auch dann nachher. Also ich würde niemand helfen, den ich nicht kenne. Stell dir mal vor, da kommt jemand auf die Straße und sagt, könnten Sie mir beim Umzug helfen? Aber wenn jemand von euch, wo ich euch kenne und kommt und so weiter, und ich hätte Zeit und die Möglichkeit, ich würde euch helfen. Aber jemand Fremdes würde ich da nicht nachlaufen. Und genauso ist es auch mit dem Herrn. Erwarte nicht, dass der Herr jemand hilft, den der Herr gar nicht kennt. Ja, du kannst im Fernsehen den Herrn gesehen haben. Frau Merkel im Fernsehen. Aber solange du Frau Merkel nur im Fernsehen kennst und nicht wirklich begegnet bist, kennst du sie gar nicht wirklich. Oder irgendeinen Superstar. Oder irgendjemand anders. Du musst ihm begegnet. Ja, wissen Sie nicht, ich habe von Ihnen schon so viel gelesen. Das nützt alles nichts. Du kannst von Jesus so viel gelesen haben, wie du willst. Persönlich kennen ist es so, Tuchfühlung zu haben, mit ihm gesprochen zu haben, mit ihm gegessen zu haben. Einem Fremden hilft er nicht. Das muss ein ganz dummer Kerl sein, der einem Fremden hilft. Gott dient nur den Seinen. Jesus sagt, ich bin nur gesandt zum Hause Israel, also nur zu den Gläubigen. Ich bin nur gesandt zum Hause Israel. Also er ist nicht zu der ganzen Welt gesandt, sondern nur zu den Kindern Gottes. Zu seinem Eigentum. Er kam in sein Eigentum, in seine eigene Einrichtung, seine Gemeinde. Das Kennen ist so wichtig, sehr wichtig. Dass man sich einander kennt. Du kannst auch hier in der Gemeinde, oder wir können in der Gemeinde, in christlichen Gemeinden, wo wir auch immer sind, nur einander richtig dienen und helfen, wenn wir uns einander kennen. Und zwar die Höhen und die Tiefen. In einer wahren christlichen Gemeinde sollte man lachen und weinen können, ohne dass man gleich schlechtes Bild bekommt. Und Geschwister, das ist so wichtig, dass man in einer christlichen Gemeinde, ihr habt meine Stärken, ihr habt meine Highlights und meine Tiefpunkte. Und das ist normal. Wenn du das nicht sagen kannst, dann geh lieber in Kaninchenzuchtverein. Dann bist du, dort sind manchmal, weißt du, man darf diskutieren, man darf seine Meinung sagen, man darf sagen, also horch, das bekommt mir nicht, das schmeckt mir nicht, also das passt mir nicht. Oder das gefällt mir. Weißt du, dass man anbringen kann. Aber es gibt Gemeinden auch hier in Berlin, da darf man kein Wort sagen, muss man alles schlucken. Du musst alles schlucken. Weißt du, das ist, du kannst gleich in der katholische Kirche gehen und Katholik werden. Da ist der Papst da, Bischöfe da und dann sind die Geistlichen da und die Ungeistlichen sind dann nachher die Laien. Das Kennen ist so wichtig, dass man einander kennt. Bekanntschaft ist so wichtig. Und ich kenne sie und sie kennen mich. Der gute Hirte. Sie kennen mich. Sie kennen mich so, wie ich wirklich bin. Und sie waren 3 Jahre lang mit dem Heiland. Sie haben gesehen, wie der Heiland schnarcht. Na, machen wir das nicht, gell? Der war zu heilig. Aber der Herr Jesus hat auch seine Höhen und Tiefen gehabt. Er war betrübt, er hat Gefühlsstimmungen gehabt. Er hat sogar geweint über Jerusalem. Er war nicht nur so happy, Sohn Gottes, so im Licht. Er war sogar bis zum Tode betrübt. Und sie haben gesehen, wie er sogar Blut und Wasser schwitzt und trank und großes Geschrei veranstaltete. Vater, wenn es dein Wille ist, lass den Kelch vorbeigehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschieht. Also sie haben Jesus gesehen, nicht nur in den Höhen, oder eigentlich die ganzen Höhen. Du siehst gar keine Highlights von Jesus, du siehst nur die Tiefpunkte. Das Kreuz und wie er da auf dem Boden liegt und sich wälzt. Kennst du Jesus? Wenn du, also hier, und sie kennen, ich kenne sie und sie kennen mich, ich kenne sie, das ist okay, aber kennst du ihn? Wenn du einen nicht kennst, dem kannst du auch nicht vertrauen. Du weißt gar nicht, vielleicht ist es ein Ganove. Du kannst nicht mal Geld dem anvertrauen, verstehst du? Wenn du einen nicht kennst, du musst also dein Geld, dein Vermögen, deine Gesundheit, dein Leben, ich würde mein Leben nie in die Hände legen eines Menschen, wo ich nicht kenne. Nie. Würde in kein Auto steigen. Ich habe Autos verkauft, aber ich war so vorsichtig beim Autoverkaufen, verstehst du? Man hat schon die tollsten Märchen gehört, da ist reingesetzt im Auto und das Auto hast du nicht mehr gesehen. Also da bin ich oft mitgefahren, wenn ich Auto verkauft habe. Also du musst die Leute kennen. Und wenn du die nicht kennst, dann lass die Finger weg. Das ist zu gefährlich. Ohne Vertrauen läuft nichts. Auch im Geistlichen. Und weißt du, ich würde mein Leben nicht operieren lassen, einem Arzt mein Leben skalpieren, wenn ich nicht weiß, dass er ein erfahrener Experte auf dem Gebiet. Und genauso auch das Geistliche. Weißt du, wenn ein Arzt mal was gemurkst hat, ist okay. Ist am Körper, stirbst und kriegst drüben einen anderen Körper. Aber wenn die Seele vermurkst ist, wenn da mal was kaputt ist, ich würde also deshalb meine Seele nicht einem Seelsorger anvertrauen, wo ich nicht kenne. Wo ich weiß, Mensch, da ist nur grün hinter die Ohren. Verstehst? Da ist manche Oma viel weiter im geistlichen Leben als so mancher Bibeltheologiestudent, der nur Psychologie studiert hat. Also, Wem vertraust du dein Leben an? Es ist ganz arg wichtig, dass du darüber Gedanken machst. Deine Gesundheit, dein Geld. Ich habe in Ungarn, ich kann ja sagen, weil das alles vorbei ist, weißt du, man hat gehört, man kann Geld auf der Straße tauschen und ich habe immer Geld auf der Straße getauscht, also weil ich die Devisen umgehen wollte und Banken. Und dann bin ich auf der Toilette und dann kommt jemand und sagt, haben Sie Geld, wollen Sie Geld tauschen, wir haben einen ganz guten Kurs. Und in der Toilette tausche ich mit dem Geld und dann sehe ich, oberes Stück ist echt und unteres Stück. Und dann ziehe ich so nur das Geld und merke, das stimmt doch alles nicht, alles falsch. Und ich habe gesagt, zeigen Sie mal, und haben wieder meinen Schein da, was ich da hatte, gleich gesteckt und bin gerannt und die sind hinter mir gleich. Da sind plötzlich Leute auf mich rum, die standen da und glücklicherweise standen oben auch noch Leute. Ich habe gesagt, helfen Sie mir, also ich bin hier bei solchen Banditen geraten. Du siehst also, du denkst nichts, vermutest nichts, glaubst nichts, verstehst, bist da unten und dann sprechen sie dich an. Deshalb, von dem Moment habe ich nur noch in Banken mein Geld getauscht. Ich war geheilt. Mein ganzer Ungarn-Urlaub. Verstehst du, aber geheilt, also nicht nur schwarz tauschen da irgendwo. Wenn du Leuten nicht vertraust, lass die Finger weg. Jesus sagt, ich kenne sie und sie kennen mich. Eine fromme religiöse Vorstellung reicht hier nicht aus, nur ja, der betet auch. Der betet auch. Mein eigener Vater ist auf so einem Ganoven aus Moabit hier, dem Gefängniseinsatz, reingefallen und hat gesagt, Maria, das ist meine Schwester, also Maria, du wirst keinen besseren Mann finden wie der. Der kommt zuerst mal schreibt er einen Haufen Bibelverse und dann kommt er, kniet sich im Ausgang und sagt, lieber Gott, ich danke dir, dass ich in diesem christlichen Haus Eingang gefunden habe, zu Hause gefunden. Und mein Vater sagt, Maria, so einen frommen Mann wirst du nie finden. Es war der größte Verbrecher, der in meinem Leben über die Quere gelaufen ist. Der hat Schulden zurückgelassen meiner Schwester für über 70.000 Mark und Kinder misshandelt und also das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Deshalb nie auf fromme Leute gehen. Vergiss, je frömmer einer ist, desto dämonischer ist einer. Weißt du, Frömmigkeit, denn der Teufel kommt als Scheinheiliger, in Gestalt von Engeln kommt er. So kommt der Teufel. Lies in der Bibel, da steht schwarz auf weiß. Der kommt scheinheilig, spricht mit Bibelverse. Der hat nur Bibelverse. Ich habe gesagt, hör mal, ich rufe nicht zurück. Wenn du mir was willst, hier aus dem Gefängnis, da war er noch in Süddeutschland, hier in Moabit, saß er da lebenslänglich, aber weil er dann nachher eine Frau kennengelernt hat und so weiter, durfte er raus und dann durch die Heirat, sollte wieder in Ordnung kommen. Aber so fromm. So fromm. Auch jetzt, die letzten Tage da, habe ich auch mehrere Briefe bekommen, so fromme. Weißt du, und dann habe ich jemanden hingeschickt, habe gesagt, ich gehe nicht hin, aber geh du mal hin und besuch den Mann und mach mal, bring da irgendwas zum Lesen und so weiter. Dann sagt er, weißt du, was das ist? Der will nur Männer, der ist nur schwul. Verstehst du? Verstehst du? Aber so fromm. So fromm. So fromm. Die kommen in Gestalt von Engeln. Ich kenne sie und sie kennen mich. Ein Hirte ist ein ständiger Begleiter eines Schafes. Und weißt du, so ein Hirte, ich habe ein Wort, das möchte ich vielleicht prägen hier heute Abend. Der Hirte ist dein zweites Ich. Der Hirte ist dein zweites Ich. Der weiß ganz genau, was du brauchst. Der weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Der weiß ganz genau, was dir fehlt. Dieses zweite Ich. Und Gott muss uns mehr sein als nur ein Weitläufer, Bekannter, so befreundet. Oder, ja, ich kenne, ich habe von ihm schon was gelesen oder gehört. Weißt du, wir müssen aufhören, nur Anhänger Gottes zu sein. Wir müssen Aposteln werden, also die mit dem Heiland tagtäglich zusammen leben und wandeln, so ein zweites Ich. Der gute Hirte, er will sich an unserem Leben voll beteiligen. Und zwar intensiv. Er will uns für unser Futter sorgen. Und er führt mich auf rechter Straße, führt mich zum frischen Wasser, führt mich auf einer grünen Weide. Also praktisch, er sorgt für mich, mein zweites Ich. Der Hirte bestimmt die Richtung, in der die Herde geht, in dem ich gehe jetzt als Schäfchen. Bestimmt den Bestimmungsort, wo wir ankommen und wo wir nicht ankommen. Die Weide, die Tränke, den Ablauf. Und nur so kann er uns auch bewahren, wenn wir vollkommen ihm vertrauen, uns von ihm führen lassen, ihm gehorsam sind, Stell dir mal vor, so Schäfchen sagt, nö, also was der Alte da will, da verstehst du, ist nur ein Mensch, verstehst du, ein Zweibeiner, was will mir der Zweibeiner verstehen, ich habe schon mit Vierbeiner Schwierigkeiten, der Zweibeiner, was will der mir sagen? Du musst vorstellen, wenn so ein Schaf auf den Hirten ignoriert, und wo kommt das Schäfchen hin? Und nur so kann uns Gott vorwärts bringen, mir wird nichts mangeln, wenn wir uns auf diesen Zweibeiner, den Herrn, achten. Der Hirte will unser Leben dirigieren, das Beste, verstehst du, guckt, und der Hirte, der hat seinen Stab, und der Hirte, wenn du einen richtigen Hirtenstab, nicht die Deutschen sind da nur ein bisschen zu aufpassen, aber ein richtiger orientalischer Hirte, der hat vorne so einen Spitzen, meistens ist so ein kleines Schäufelchen dran, wenn er dann irgendwo kommt und sieht, als erstes der Hirte durchwandert das Gebiet und sieht, er sieht schon die Kräuter, die das Schaf nicht fressen kann, die giftig sind, nimmt der Stich raus und werft es weg. Schleudert das weg. Also er passt auf, dass das Schaf an nichts Giftigem rankommt, der gute Hirte, und schmeißt es weg. Und der Hirte kennt das Gebiet, wo er weidet, kennt das Gebiet bestens, er weiß, was da wächst und was da nicht wächst. Und er weiß ganz genau, wo diese Kräuter, die das Schäfchen nicht fressen darf, dass es nicht rankommt. Der Hirte ist es, der für deine Gesundheit zuständig ist. Dein Fortkommen. Der Hirte befiehlt die Herde, nicht die Böcke und auch nicht die Lämmer. Weißt du, oh, die Böcke, die möchten gerne dorthin rennen. Aber der Hirte bestimmt die Richtung und auch nicht die jungen Lämmer. Weißt du, die Jungen sind manchmal so schlau und sagen, weißt du, der Alte weiß es nicht. Der Hirte trifft die Entscheidungen für die Schafe und trennt die Schafe. Der Herr ist mein Hirte, mein zweites Ich, mein Hirte. Das ist mehr als nur ein frommer Spruch. Mein Hirte, mein zweites Ich. Gott selbst muss zu deinem zweiten Ich werden. Der Heilige Geist muss zu deinem zweiten Ich werden. Jesus muss dein zweites Ich werden. Und ich kenne sie und sie kennen mich. So, wir sind ein Part. Das Wort Gottes muss dein zweites Ich werden. Die Offenbarung, die von ihm. Gestern hatten wir vom Töpfer. In der Brennerei. Heute möchte ich ein Stückchen weitergehen. Wir gehen heute in den Schmelzofen Gottes. Also Brennerei war schon heiß, aber die Brennerei ist noch heißer, oder die Schmelzerei noch heißer. Da wird alles flüssig, da geht es über 1000 Grad und mehr. Und ich möchte dich heute also nicht in den Brennofen allein nehmen, wo du nur dich verhärtest und zum Gefäß wirst, sondern heute ist mein Anliegen, dass du eine Legierung, eine neue Legierung wirst. Weißt du, was eine Legierung ist? Zwei Metalle kommen zusammen mit Beimengung und dann schmilzt es und dann wird es ein ganz neuer Stoff. Kommt dein zweites Ich dazu. Gott dazu. Legierung im Schmelzofen. Eine Schmelzung ist eine Auflösung, verflüssigt alles erstmal, verdünstet das, was nichts ist. Und du gehst in ihm auf und er geht in dir auf. Das ist Legierung. Neues Metall. Messing oder was sonst auch. Du gehst in ihm auf. Eine Legierung ist mehr als nur ein bisschen zusammengekittet Ton und Erz, wie diesem Standbild Nebukadnezars. Nur so, dass zusammengeklebt ist. Nein, das ist mehr. Es ist verschmolzen. Unser ganzes Leben ist ein ständiges Legieren, permanent. Also Gott versucht sich, als bei Kindern Gottes, er versucht sich in unserem Leben einzuschmelzen, aufzugehen. Die Gottheit, das zweite Ich, versucht in dir aufzugehen. Und beim Legieren legt Gott sein Leben in dir und du legst dein Leben in Gottes Leben. Und dann wird es geschmolzen und täglich wird es angereichert. Beim Legieren ist es so, da kommen ständig noch ein bisschen neue Salze oder andere Stoffe. Wird wieder was eingeflochten, jeden Tag was Neues. Und du merkst plötzlich und mit der Zeit bist du ein ganz anderer Stoff. Und das ist, was Gott will. Eine neue Schöpfung. Dass das Alte, dieser Eisenklotz oder Erzklotz, dass der eingeschmolzen wird zu einer ganz neuen Legierung. Gott muss unser Leben ständig schmelzen, dass wir immer mehr ihm gesonnen werden und immer geschmeidiger werden. Also dieses Schmelzen ist ein Prozess Gottes, das kannst du nicht machen. Es muss von außen her gewirkt werden. Für die meisten Christen ist Gott ein unbekannter Gott. Bitte versteht mich richtig. Wenn ich fragen würde, was ist Gott für dich, dann würdest du vielleicht sagen, ein unbekanntes Wesen. Ein unbekannter Gott. Kennst du diesen Gott wirklich so persönlich, dass Jesus sagt, und sie kennen mich und ich kenne sie? Sind wir so bekannt, so vertraut, so verbunden? Oder sagst du, nee, ich kenne ihn nicht. Also ich bin mal so lackiert worden und so geschockt worden. Ich habe ein Traktat geschrieben, das habe ich euch schon mal erzählt. Wunderbar, absurd, eine tolle Idee gehabt. Kennst du Jesus? Und dann habe ich gedacht, bevor ich das so in Massendruck gebe, werde ich das mal testen beim Verteilen, wie sind die Reaktionen bei den Leuten. Und dann gebe ich, und dann nimmt einer, war noch so grüne Farbe wie dieses auch so dazu, und dann gebe ich so, und da ist ein Herr, stellt sich so ein bisschen hin, und dann liest er. Und dann kommt er auf mich zu und gibt mir den Zettel wieder zurück, sagte vielen Dank, hab's gelesen. Eine Frage, kennen Sie Jesus? Ja, ich bin Prediger, Pastor, geisterfüllt, wiedergeboren, getauft, die Bibel schon x-mal durchgelesen. Nein, hat er gesagt, kennen Sie Jesus? Und ich habe gerade geschwätzt und geredet und getan. Ich bin so fast explodiert. Aber das ist ja nämlich, weißt du, wenn der wunde Punkt berührt wird, kennst du Jesus? Ich liege im Bett, kann nicht mehr einschlafen, bin so durcheinander. Und weißt du, die ganze Zeit, bin aber Pastor. Ich muss vorstellen, ich predige von Jesus und erlebe Jesus. Ich habe dem auch erzählt, ich habe schon Zeichen und Wunder erlebt und Heilungen erlebt und, was ich alles aufgelistet habe. Also nur gefragt, kennen Sie Jesus? Ganz gar nicht so aufgeregt, gar nicht so dramatisch. Kennen Sie Jesus? Und ich liege im Bett und der Heilige Geist sagt, Johannes, kennst du mich? Kennst du deinen Herrn? Kennst du ihn wirklich? Und weißt du, was da passiert ist? Ich habe gesagt, Herr, vergib mir. Ich bin Schlappmaul, was weiß ich, und verstehst du, Sprüche, ich behaupte, ich kenne, aber wenn ich jetzt ehrlich bin, hier dir gegenüber, ich muss zugeben, ich kenne dich gar nicht richtig. Und weißt du, was dann war? Ich habe angefangen zu fasten und zu beten, anstatt Heiland, ich muss dir begegnen, ich kenne dich zu wenig. Ich habe schon so viel von dir gehört und gelesen und gesprochen und studiert und mich so beschäftigt mit dir. Ich glaube, dass ich theoretisch vom Kopf her kenne ich, aber kenne ich dich mit dem Herzen? Und ich musste vielleicht 15 Tage oder 20 Tage fasten, bis mir ein Licht aufgegangen ist, wie der Herr mir begegnet, mit mir plötzlich so redet, wie ich noch nie Gottes Reden und Gottes Stimme gehört habe. Kennst du Jesus? Und wir können große Sprüche reden und sagen, ich kenne Jesus, ich bin in der Gemeinde, bin getauft, ich habe Glaubensgrundlagenkurs mitgemacht, Gabentest mitgemacht. Aber kennst du Jesus? Kennt er dich? Aber weißt du, die unsichtbare Welt, der unsichtbaren Welt kannst du nichts vormachen. Du kannst mir und allen Leuten was vormachen. Aber der unsichtbaren Welt kannst du nicht vormachen. Da kommen noch die Söhne von Skephas. Satan, im Namen Jesu voraus, den Paulus predigt. Dann steht der Besessene auf und sagt, von Jesus wissen wir, Paulus kennen wir. Wer seid ihr? Und Hosen runter, Hemd runter, Schuh weg. Und die sind splitternackt davongelaufen, zerkratzt. Der eine hat 7 fertig gemacht. Statt dass die 7 einen fertig machen. Paulus kennen wir, von Jesus wissen wir, wer seid ihr? Du kannst dem Teufel nichts vormachen, den Dämonen nichts vormachen, dem Heiligen Geist nichts vormachen, du kannst Jesus nichts vormachen, du kannst den Engeln nichts vormachen, du kannst der unsichtbaren Welt nichts vormachen. Deshalb, ich kenne sie und sie kennen mich. Kennst du Jesus? Leute, lass uns lieber nach Hause gehen. Oder wie ich gestern sagte, nach 3 Minuten war ich fertig. Geschwister, lass uns auf die Knie gehen. Kennst du Jesus? Wenn Gott fragt dich, er fragt dich, kennst du mich? Gott fragt dich, kennst du mich? Und woher kennst du mich? Weißt du, und jetzt komme ich auf einen Punkt. Die meinen kennen mich und ich folge ihnen. Und sie kennen meine Stimme und einem Fremden folgen sie nicht. Woher kennst du Jesus? Woher kennst du den Heiligen Geist? Woher kennst du die Kraft Gottes? Woher kennst du die Liebe Gottes? Wer hat dir das erzählt? Wer hat dich darüber informiert? Ganz arg wichtig. Denk drüber nach. Wer hat dich darüber belehrt? Über die Liebe Gottes. Wer hat dir das verraten? Wer Gott ist, wer Jesus ist, Judas? Wer hat dir das vermittelt? Wer hat dich belehrt, wer und was Gott und Jesus, Heiliger Geist und so weiter die Wahrheit ist? Wer hat dich informiert über die ewigen Wahrheiten? Und jetzt komme ich zum Punkt, Und Matthäus 15, 13. Jesus sagt, alles, was mein Vater im Himmel nicht selbst gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Alles, was mein Vater im Himmel nicht selbst gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Das gilt für alles, was nicht durch den Heiligen Geist entstanden ist. Das gilt für alles, was nicht durch die Eingebung Gottes gekommen ist, sondern Pastor Matthäus hat mir das gesagt. Dir sind deine Sünden vergeben. Vergiss es. Das muss der Heilige Geist dir sagen und das Zeugnis geben. Dir sind deine Sünden vergeben. Oder, dass du jetzt ein Kind Gottes bist. Alles, was mein Vater im Himmel nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Das hatte für eine Ewigkeit keinen Bestand. Alles, was nicht durch die Gnade Gottes zustande gekommen ist, durch die Offenbarung oder durch das Wort Gottes. Woher hast du das, was du hast? Überleg einmal den Glauben. Das kann auch dir der Teufel gegeben haben. Das ist ganz raffiniert, da gibt es. Drück dir fest in der Hand. Hier, das hast du. Woher hast du das? Weißt du, manchmal kommen Kinder nach Hause. Meine Kinder, wo habt ihr das? Heute habe ich meine Enkel besucht. Verstehst? Bei meinem Sohn zu Hause gibt es keine Pistolen. Aber was macht er? Peng, 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 peng. Schießt die ganze Zeit. Und sagt, wo hat er das gelernt? Und es ist erst 3 Jahre alt. Peng, 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 peng. Und du wunderst dich, weißt du, Kinder kommen nach Hause, Ausdrücke, die bei uns oder bei euch zu Hause nicht gesprochen wird, das ist in bei denen. Wo haben die das her? Verstehst du, wo hast du das her? Das kann auch der Teufel gegeben haben, der Feind. Weißt du, und der gibt dir so eine Bombe in die Hand und du merkst es gar nicht einmal. Das kann er dir vorgebetet haben. Jesus, lass die Steine zu Brot werden. Du siehst also, wenn Jesus diesem Spuk nachgegangen wäre und eingewilligt hätte, wo wäre er hingekommen? Wer hat es gelehrt und dich draufgebracht auf bestimmte Wahrheiten? Weißt du, Paulus sagt, ich hab's vom Herrn empfangen. Abendmahl. Vom Herrn. Zungensprache. Wo hast du das her? Hast du es von dir? Oder wie der Heilige Geist gab auszusprechen? Wo kommt das alles her? Woher stammt oder woher kommt deine Information, deine Einstellung, deine Motive? Wer hat das in deinem Leben aufgebracht? Weil du nur bei dem gesehen hast und jetzt jemand kopierst? Versteht, was mein Vater nicht gepflanzt hat, hat gar keinen Bestand. Am Anfang merkst du es gar nicht, wenn mein Vater nicht gepflanzt hat. Du siehst, der Feind geht umher und hat nachts Unkraut gesehen und du denkst, ach guck mal, das wächst, aber das wächst. Und Unkraut wächst besser als der Weizen. Unkraut wächst besser. Mensch, und so große, saftige Blätter. Bist erstaunt, aber das ist Unkraut. Wer hat das in deinem Leben gesät? Und wir haben gestern gesagt, manches geht erst nach 20 Jahren auf. Bis die Saat aufgeht, vergehen manchmal Jahre, Jahrzehnte. Und du wunderst dich, wo kommt das alles her? Das habe ich doch gar nicht gelernt. So habe ich das noch nie gesehen, verstehst du? Und du merkst, es ist ein Widerspruch irgendwie, du fühlst es, aber kannst nicht begreifen. Auch beim Judas Ischariot. Bei dieser Salbung in Bethanien, wo die Füße von Jesu gesalbt worden sind, von Maria Magdalena. Und da heißt es, und Satan erfüllte sein Herz. Hat niemand gemerkt. Aber erst von dem Moment hat er immer gesucht, wie kann ich das zurückzahlen? Wie kann ich das irgendwie hinbiegen? Verstehst du, da hat nur Jesus widersprochen. Einmal, und das war schon vom Teufel, und Satan erfüllte sein Herz. Wir hätten es verkaufen können und wir hätten dann eine Bibelschule aufbauen können oder Missionswerk oder was weiß ich. Aber nein, sie hat ein gutes Werk an mir getan, Maria Magdalena. Und Satan erfüllte sein Herz. Und das führte später, nach Monaten, zum Verrat. Das ging nicht von heute auf morgen. Glaub doch nicht, dass das Dämonische, das Teuflische so schnell aufgeht. Braucht auch seine Zeit, muss auch wachsen. Genauso wie das Gute. Wer gab dir diesen Gedanken? Vielleicht auch am Anfang gar kein schlechter Gedanke. Also, das hätten wir verkaufen können und den Armen geben können. Du siehst also, der Judas hat keinen schlechten Gedanken gehabt. Er war sehr sozial, sehr humanistisch. Das hätten wir verkaufen können und den Armen geben. Aber wer hat dir diesen Gedanken eingebläut und gegeben? Woher kommt er? Woher stammt diese Idee? Vom Sohn Gottes oder vom Satan? Oder beim Ananias und Sapphira diese Geschichte. Auch so eine interessante Geschichte. Die hätten es machen können, was sie wollen. Aber wir zeigen was ab für uns und tun so, als ob. Wer hat ihnen diese Idee gegeben? Der Heilige Geist? Bestimmt nicht. Es ist nicht nur wichtig, dass wir was tun, sondern wer ist der Auftraggeber? Meine Schafe kennen meine Stimme und ich kenne sie. Weißt du, wer ist dein Auftraggeber für dies und jenes, was du tust in deinem Leben? Wer hat dir das so aufgetischt, diktiert? Wer hat diese Wünsche in dir geweckt? Der Heilige Geist oder Gott? Ja, wir geben alles dem Herrn. Aber ein bisschen brauchen wir auch noch, wenn wir älter werden, Renten, so ein bisschen so auf die hohe Kante, so im Sparstrumpf. Altersvorsorge. Wer hat, weißt du, das ist ja dein Geld gewesen, Ananias und Saphira. Ihr hättet machen können, was ihr wollt. Aber wer hat euch hier ins Herz gegeben, Gott zu belügen, Gott zu betrügen, Gott zu hintergehen? Hat es der Heilige Geist und Jesus getan? Oder hat der Herr dir das offenbaren können? Gewiss, also ich kann mir vorstellen, dass der Herr auch Ananias und Saphira sagen können, Ananias, es kommen schlimme Zeiten, teure Zeiten, schlechte Zeiten, legt mal was auf die Kante, bringt nicht alles in die Gemeinde, müsst nicht alles in die Gemeinde geben, es reicht, wenn ihr den Zehnten gibt. Ihr müsst ja nicht so großzügig sein. Und ich kann mir vorstellen, oder der Herr hat gesagt, komm, behalt, wisst was aber das andere tut, bringt es in der Gemeinde. Und dann fragt noch der Bruder Petrus, verstehst du, als wenn er vom Teufel geleitet wäre. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Also, weißt du, da sitzen die doch da und dann fragt er, Ananias, hast du wirklich so teuer verkauft den Acker? Nicht Dankeschön, sondern hast du wirklich so, der fragt nur so aus dem heiteren Himmel, dir nichts, mir nichts. Manchmal tun die Diener Gottes manchmal blöde Sachen, das kommt bei dir so blöd an, aber sie versuchen den Finger auf die wunde Stelle zu legen, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Und jetzt hätte sagen können, nein, so teuer haben wir nicht verkauft. Das wäre okay. Aber der war nicht ehrlich. Wer hat den Auftrag zum Lügen gegeben? Gott oder der Teufel? Wer war das? Hat uns der Heilige Geist und Jesus offenbaren können? Also was mein Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden? Woher kommt die Erkenntnis, die du hast? Das Wissen. Weißt du, manchmal kriegen wir Inspiration, Eindrücke, Meinungen, Ansichten. Und wir glauben, das wäre von Gott. Ich muss helfen. Armen da, Judas. Und so weiter. Die sind nicht von Gott. Wir werden kritisch, fangen an zu kritisieren, gehen aus dem Häuschen, explodieren bald beinahe und regen uns auf, weil das nicht getan wird, so wie wir das gedacht haben. Wer hat, und weißt du, schon ein Zeichen, wenn du schon anfängst, heiß zu werden, Blut in den Kopf steigt, ist nicht von Gott. Wenn es von Gott ist, kannst du schlafen gehen. Da musst du dich nicht groß aufregen. Aber wir müssen was unternehmen. Zur Polizei gehen. Oder das tun, oder dies tun, oder jenes tun. Weißt du, aktiv werden. Nein, schlafen gehen. Weil du weißt vieles gar nicht. Weißt du, du hörst manchmal und siehst manchmal nur Punkte. So Bergspitzen, was dazwischen, die Täler, weißt du gar nicht, was dazwischen ist. Und dann machen wir das so, aufheben es manchmal. Also ich habe es aufgehört. Ich habe aufgehört, für Sachen zu kämpfen, wo Gott mir nicht gesagt hat, mach das. Für Leute einzusetzen, wo Gott gesagt hat, mach das. Und da, wo ich vom Herrn einen Auftrag gehabt habe, mach das, dann habe ich immer durchschlagenden Erfolg gehabt. Und wenn ich da nur aus Barmherzigkeit und Mitleid jemand geholfen hätte, ging immer nur der Schuss daneben. Immer, immer, immer. So. Die Menschen haben oft keine Ahnung, was vom Herrn ist. Vor allem manche Leute glauben, so Charismatiker, Pfingstler, die glauben, das ist vom Herrn. Weißt du, und der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts. Und wir sollen immer uns an der Leitung Gottes halten. Und was sagt der Herr? Maria, und du sollst nicht Josef dein Kind nennen, sondern Jesus. Mit J fängt schon an, aber nicht Josef, sondern Jesus. Und du siehst also, diese Maria war Gott gehorsam und hat nicht wieder ihr Herr, der ihr Mann war, sondern Jesus, weil die Engel das gesagt haben. Woher hast du das, den Namen? Oder wo hast du das her? Josef kann dich nicht retten, aber Jesus kann dich retten. Und er wird sein Volk selig machen. Also es ist so wichtig, wer hat dich inspiriert? Woher kommt diese Inspiration zu tun und zu lassen, was du tust und lässt? Woher kommt es? Und deshalb prüfe die Geister. Ist so wichtig, dass du den Geist prüfst. Wer hat mich inspiriert? Der gute Hirte, der gibt sein Leben für seine Schafe. Jesaja 53, ich gehe ein Stückchen weiter jetzt. Er hat sein Leben für uns hingegeben, für dich. Er ist in die Bresche gesprungen, in den Riss getreten. Und er ist der Hirte unserer Seelen. Und er möchte, dass deiner Seele gut geht. Zuerst einmal. Also vergiss alles andere in deinem Leben. Es geht nicht, dass deinem Körper gut geht. Es geht nicht, dass deinem Geldbeutel gut geht. Es geht nicht darum, dass deinem Geist gut, deinem Verstand gut geht. Zuerst, in erster Linie beim Heiland geht es, dass deiner Seele gut geht. Und erst wenn deiner Seele gut geht, geht es deinem Geist gut und deinem Körper. Aber wir möchten immer, dass die Füße länger werden oder dass kein Rückenschmerzen da ist. Nein, zuerst muss deine Seele berührt werden. Und wenn deine Seele berührt ist, dann wird es auch mit dem Rücken stimmen, dann wird es mit dem Kreuz stimmen, dann wird es auch mit dem Steißbein stimmen, dann wird es mit allem anderen auch stimmen. Aber zuerst mal die Seele. Und die meisten Leute verkennen es und achten es nicht darauf. Ja, der Körper, spürst du noch was? Wie geht's deiner Seele? Und dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Geht es deiner Seele gut, geht es deinem Geist gut und geht es deinem Körper gut. Deshalb Jesus ist zuerst einmal gekommen, um deine Seele zu retten, deine Seele zu heilen, deine Seele zu befreien. Und viele Seelen sind gefangen, gefangen von Meinungen und Ansichten und Trends und Vorurteile und so weiter. Zuerst einmal, wie geht es deiner Seele? Ist deine Seele in guter Obhut, in guten Händen? Mir wird nichts mangeln, weil der Herr mein Hirte ist. Also wenn deine Seele in Gott ausgefüllt und ausgeglichen ist, gesättigt ist und du aufatmest im Herrn, dann geht es dem ganzen Menschen gut und dann bist du richtig motiviert, dann bestimmt dich ein positiver Geist und dann wird dir an nichts fehlen. Mir wird nichts fehlen, Psalm 23,1. Mir wird nichts fehlen. Also wenn deine Seele in Gott ausgeglichen ist, in Gott befriedet ist, in Gott geborgen ist, von Gott, wenn du weißt, ich bin von Gott geliebt, Leute, macht, was ihr wollt, schlagt alles klein, nimmt mir alles weg, bringt mich um, macht, was ihr wollt, aber meine Seele kriegt ihr nicht. Wenn deine Seele in Gottes Hand ist, dann wird dir nichts passieren können. Aber die meisten Leute wissen nicht, wo ihre Seele ist. Wenn ich fragen würde, Schwester, wo ist deine Seele? Dann wirst du sagen, vielleicht hier, vielleicht hier, vielleicht da. Du weißt nicht einmal, wo deine Seele ist. Deine Seele muss in den Händen Gottes sein. Das ist der Ort. Nicht im Kopf, nicht im Bauch und nicht sonst irgendwo. Wo wohnt die Seele? Vielleicht im Hals oder der Lunge oder im Herzen. Wo ist deine Seele? Deine Seele ist so wichtig, dass deine Seele in guten Händen ist. Auf grüner Aue und beim frischen Wasser. Und auf dem richtigen Weg führt. Und wenn du weißt, meine Seele geht den richtigen Weg, ich werde richtig geführt. Auch wenn ich nicht verstehe. Gottes Wege verstehst du nicht. Wenn du Gottes Wege verstehen würdest, würde Gott dich nicht führen. Also wenn Gott dich führt, Bruder, Schwester, dann führt er dich unverständliche Wege. Unfassbare Wege. Unerklärliche Wege. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Gedanken. Wenn ich mein Leben verstehe, dann habe ich Gott nicht verstanden. Aber weißt du, ich verstehe mein Leben nicht. Ich stehe da und sage, Herr, von guten Mächten wunderbar geleitet. Von guten Mächten wunderbar geführt. Ich weiß, ich werde von dir geführt. Ich muss nur folgen. Ich habe mich angewöhnt, ich habe zwar noch sicherheitshalber meinen Atlas, einen dicken, fetten Atlas noch im Kofferraum drin, aber normalerweise fahre ich nur noch mit meinem Navi. Ich gebe jetzt einfach ein, dort will ich hin und so weiter. Und ich verlasse, dass mein Navigator mich dorthin bringt, wo ich hinkommen möchte. Guck gar nicht mehr auf die Karte. Brauche auch gar keine Karte mehr. Ich vertraue der Dame da oben in der Luft irgendwo. Und genau das Gleiche ist, wir müssen lernen, unserem Heiland und dem Heiligen Geist zu vertrauen, dass die uns das Richtige sagen. Und manchmal streite ich mit der Dame. Weißt du, dann neue Berechnung kommt immer wieder. Und neu wird berechnet. Und manchmal denke ich, ich fahre jetzt diesen Weg. So, mir wird nichts fehlen. Mir wird nichts fehlen. Und er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und mir wird nichts fehlen. Ich werde nichts vermissen. Mir wird nichts ausbleiben. Ich werde mich nicht verrechnen. Ich werde nie fehlgehen. Ich werde auf nichts verzichten müssen. Und ich muss nichts versäumen. Mir wird nichts fehlen. Wenn ich von ihm geleitet werde, von oben geleitet werde, dann muss ich nicht suchen. Früher, meine Frau, wo sind wir? Wann muss ich abbiegen? Oder schon ausarbeiten lassen zu meiner Route und so weiter. Und dann immer so nebenbei aufgehängt und geguckt. Weißt du, das ist so fantastisch, so einfach, sich führen zu lassen. Und er führt mich auf rechter Straße. Aber ich muss doch diesem kleinen Kasten vertrauen. Und muss dem Satelliten vertrauen. Also ich muss meinem Kasten vertrauen und dem Satelliten da oben irgendwo im Weltraum. Was will ich sagen? Psalm 95, Vers 7. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide, die Herde, die er von seiner Hand führt oder durch seine Hand führt. So, das ist so wichtig, dass du das weißt. Wie ein Hirt, Jesaja 40, 11, wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide, er sammelt sie mit starker Hand, die Lämmer trägt er auf den Arm, die Mutterschafe führt er behutsam. Ein vollkommenes Bild von einem guten Hirten. Und diesen Hirten brauchst du, brauch ich, der uns trägt, wenn wir nicht mehr laufen können. Der sagt, stopp, jetzt bleiben wir hier. Auch das gehört zum guten Hirten, dass der Herr sagt, wir bleiben hier, wir gehen nicht mehr weiter, die anderen kommen nicht mehr nach. Das gehört zum guten Hirten. Und du musst dich nicht wundern, es mit uns geht nicht mehr weiter. Also da passiert nichts. Nein, das ist jetzt Pause. Die anderen kommen nicht mit. Der Herr nimmt Rücksicht auf den Schwachen, auf die Lämmer und Mutterschafe. So sieht der gute Hirte aus. Also die arbeiten, Schafe und Hirte arbeiten genau zusammen. Und er sieht, aha, der kommt nicht mehr mit jetzt. Also jetzt muss man Pause machen, Schluss. Und der Herr weiß, was du verkraften kannst und was du nicht verkraften kannst. Und er gibt dir die Ration, die du brauchst. Lukas 12, Vers 32, er nennt seine Jünger, seine Gemeinde, du kleine Herde. Du kleine Herde. Es sind nicht viele. Also die, die dem Heiland wirklich dem Lamme folgen, die dem Lamme folgen, sind ganz wenige. Der Weg dem Lamme nach, das ist ein sehr schmaler Weg, sehr enger Weg, sehr gefährlicher Weg. Und ich kenne sie, meine Schafe hören meine Stimme. Der Weg dem Lamm nach und dass wir dem Lamm Gottes nachfolgen, wo er uns hinführt. Ich kenne sie. So eine ganz gewaltige Aussage. Nicht, dass ich kenne Jesus, sondern Jesus sagt, ich kenne sie, ich kenne dich. Er kennt sich mit mir aus, wie tollpatschig ich bin, wie schwierig ich bin, wie ungehobelt ich manchmal bin. Oder du auch, wir alle miteinander. Und jeder hat so sein Handicap. Er durchschaut uns, ich kenne sie. Er kennt deine Schwächen und deine Stärken. Er weiß deine Grundlage, die stimmt noch nicht, an der muss man noch ein bisschen arbeiten. Er weiß, was du hast und was du nicht hast. Er ist also der beste Fachmann und Kenner deines Lebens. Herr, erforsche mich, betet noch einer doch dazu. Obwohl er weiß ganz genau, der Herr kennt mich. Erforsche und erfahre mich und sehe, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und wenn nicht, stell mich, oh Gott, wieder auf dem richtigen Weg. Erforsche mich. Hast du schon Gott gebeten, dass er dich erforscht? Nicht nur, dass er dich kennt, ich kenne sie, aber erforsche mich, Gott. Er hat dich erkannt. Nathanael kommt zu Jesus. Ach, da kommen seine Freunde und sagen, komm, Jesus ist gekommen, komm zu Jesus. Oh, sagt er, was willst du? Lass doch die Nazarener Nazarener bleiben. Was kann Gutes aus Nazareth kommen? Und dann sagt Jesus, als er den Nathanael sieht, Nathanael, du bist ein echter Israelit. Woher kennst du mich? Ja, ich habe dich gesehen, als du unter dem Feigenbaum saßt und hast gesagt, was kann Gutes aus Nazareth kommen. Der Herr sieht deine Gedanken von Ferne. Und du wirst verblüfft sein. Und ich kenne sie. Also ich weiß, was mit meinem Heiland los ist. Weißt du, ich habe noch nicht gedacht. Ich habe vom Wolf gesprochen, der Wolf ist da. Verstehst du, was ich sage? Du hast gerade gedacht, es wäre schön, wenn das und das kommt. Und schon klingelt das Telefon oder kommt der Postbote oder ruft jemand an und dann sagt du, ich habe da was, möchten Sie nicht das haben? Ich habe gesagt, Mensch, ich habe davon geträumt und gedacht und gebetet. Weißt du, und ich kenne sie. Gott kennt unsere Wünsche von Ferne. Aber wenn er uns nicht kennt, kann er dir nichts schicken, wird auch nicht schicken. Dann wundert sich, also zu dem kommt alles und zu mir kommt nichts. Kennt dich Jesus? Nicht, dass du ihn kennst, aber kennt er dich? Kennt er deine Wünsche? Und der Herr will deine Wünsche ablesen von deinen Gehirnzellen. Er kennt unsere Wünsche noch, ehe sie rufen, will ich antworten. Also Gott kennt uns. Weißt du, wenn du Gott dienst, Gott kennt dich. Hier, ich bin einige Wochen in Berlin und predige auf dem Breitscheidplatz, den Mund Franzig. Und dann sitze ich da zu Hause. Und dann sage ich, lieber Gott, guck mal, ich predige, schreibe Seelsorge, spreche mit den Menschen und gib mein Bestes. Und ich sage das den Leuten, Jesus liebt dich, aber wer sagt mir, dass du mich liebst? So sitze ich da am Schreibtisch. Wer sagt mir, dass du mich liebst? Und dann klingelt das Telefon, ja, guten Tag, hier ist Melodis, was kann ich für Sie tun? Sag gar nichts. Ich habe gerade soeben gebetet. Sind Sie Pastor Matthäus? Er sagte, ja, das bin ich selbst. Was kann ich für Sie tun? Ich sagte gar nichts. Ich habe gerade gebetet und der liebe Gott hat zu mir gesagt, ich soll Sie anrufen und Ihnen sagen, Jesus liebt dich. Ich war fertig. Er sagt, legen Sie nicht auf. Wer sind Sie? Es ist gar nicht wichtig. Ich habe gerade für Sie gebetet. Ich habe mich ausfindig gemacht, wer diese Frau ist. Eine bettlägerige Frau, die sonst nichts anderes zu tun hat, als für Leute zu beten. Und auf den Herrn zu hören. Und sie war schwer krank und so weiter. Später habe ich sie auch besucht und begleitet bis zuletzt und so weiter. Und sie hat nichts anderes als sie hat so einen Zettel von mir bekommen. Sie betet viele Leute hin und her. Sogar Leute, die nichts tun können, Bettleger sind, können anderen Menschen ein Segen sein. Und die finden heraus, um Gottes Antwort anderen Leuten zu bringen. Ja, die gehört ganz andere Gemeinde, kann er ihre Gemeinde gar nicht mehr besuchen und so weiter. Aber sie betet für Leute. Und Gott sagt dem Pastor Matthäus, ich liebe es. Jesus liebt dich. Und das ist mir nicht nur einmal passiert, sondern immer wieder solche Sachen passiert, wo ich gerade gedacht habe, also nein. Und dann kommt die Antwort, jemand ruft mich an und sagt genau das, was ich als Lösung gesucht habe und nicht gefunden habe. Ich habe manchmal so Predigten, weißt du, es ist merkwürdig, wie ich meine Predigten vorbereite. Manchmal bereite ich Predigten und ich sitze da und mir fällt nichts ein. Muss ich das vorstellen? Fällt mir nichts ein. Klingelt ein Telefon, jemand ruft mich an und erzählt mir Sachen. Und das ist genau das, was ich für meine Predigt brauche. Die Illustration, das Beispiel. Und die bringen mich auf ein Thema. Ich wäre selber gar nicht draufgekommen. Aber weißt du, so arbeitet der Leib Jesu zusammen. Wir sind Diener Gottes und wir sollen Kanäle des Herrn sein und einander gebrauchen und benutzen. Und so einfach, ja, und dann erzählt mir diese Person dies und jenes und so weiter. Und es ist genau das. Ich schreibe schnell mit, so mache meine Notizen und dann kann ich wieder weiterdenken und wieder weiterarbeiten. So sind viele Predigten entstanden. Viele, sehr viele. Weißt du, da sitzt du auch da. Und es wird euch gegeben werden. Das kannst du gar nicht erarbeiten. Das, was ich bringe, jeden Tag, jede Woche, 3, 4 Predigten, verstehst du? Manche sagen, wie machst du das? Ich mache das mit der Gotteshilfe. Ich selbst komme nicht da drauf. Aber die Gnade Gottes ist, dass sie mich immer wieder drauf bringt. Dann rede ich mit Leuten, helfe den Leuten. Und indem man anderen dient, wird dir selber am allermeisten gedient. Indem du anderen weiterhilfst, wird dir am allermeisten geholfen. Deshalb, wenn du weiterkommen willst, fang an, anderen zu dienen. Vergiss alles andere. Vergiss jetzt deine Notizen. Vergiss den alles, was du so planst. Diene anderen. Und während du anderen dienst, kommt so viel rüber. In oftmals nur 10 Minuten Gespräch und ein kurzes Gebet. Und dann explodierst du. Da bist du so kreativ. Ich kenne dich, sagt er. Weißt du, der Herr erstellt so ein Gutachten über dein Leben. Ich kenne dich, was willst du? Ich kenne meine Schafe. Ich kenne meine Pappenheimer. Weißt du, der Herr hat seine Jünger gekannt. Wer wird der Größte? Verstehst du? Er sagt, und jetzt machen wir ein Beispiel, jetzt wasch mal die Füße. Der Größte soll euer aller Diener sein. Und die diskutieren die ganze Zeit, wer ist der Größte? Und der Herr weiß ihre Gedanken von Ferne. Er weiß dein Ist- und dein Soll-Zustand. Er kennt deinen Namen, weiß, wo du wohnst, wann du Geburtstag hast, weiß sogar deinen Spitznamen. Und weißt du, Christus kann nur bis 1 zählen. Da kann gar nicht so viel zählen, bis 1. Und dieses 1, das bist du. Ich kenne sie, dieses 1. Und er gibt sein Leben für dich, für mich, nur für einen. Er ist nur für einen gestorben. Der Herr ist der gute Hirte. Der flieht nicht, wenn Schwierigkeit kommt, sondern der opfert sich auf, verzehrt sich für dich, erholt dich von diesem Abhang, wo du nicht selber nicht runterkommst, so wie ich dort erzählt habe von Schottland. Wir standen da, das arme Schäfchen, furchtsam, ist schon gefallen, das ist schon schlimm genug, aber jetzt kommen die Leute, das Schäfchen denkt, was wollen die jetzt alle von mir? Und du denkst, was wollen die? Gott schickt Leute in deine Umgebung plötzlich und du sagst, was wollen die alle von mir? Die wollen dir helfen. Und du verweigerst oft die Hilfe, verkriechst dich, krampfst dich fest, wehrst dich. Gott will dir helfen, Gott will dich retten. Aber was tust du? Du läufst davon der Hilfe Gottes. Glaub nicht, dass der Heilung vom Himmel kommt und dir hilft. Macht er nicht. Er schickt Matthäus hin, er schickt dich hin, schickt jemand anders noch hin. Sind schon zu dritt. Ja, aber ich habe einen Engel erwartet. Naja, wir sind auch Gesandte Gottes, Boten Gottes. So, stell dich darauf ein, er ruft dich raus und er will dir helfen. Es geht um dein Leben, es geht um Ja, und deine Errettung, da darfst nicht zimperlich sein. Du musst also wirklich dein Bestes dran geben, und er zieht dich mit Seilen der Liebe. Psalm 77. Mit Seilen der Liebe zieht er dich. Komm. Das haben wir gemacht, bis dann nachher andere Leute kamen, bis die Welschisch und Keltisch gesprochen haben und dann gerufen haben, aber wir sind nachher weitergefahren. Wir haben das Schäfchen nicht runtergekriegt. Kannst rufen, verstehst du? Hat nicht reagiert. So sind viele Gotteskinder. Kannst predigen, kannst beten, kannst singen, alles versucht. Nix. Es muss irgendwie ein Wunder passieren. Gott weiß deine Bürden, was deine Bürden sind, deine Not ist. Er will dein Helfer sein. Und zwar in jeder Situation. Deshalb, er lockt dich. Komm. Und er verbirgt sich, sagt, ich lege alles, ich verzichte alles, ich opfere mich alles, ich will nur helfen. Ich will, dass du meinen Vater kennenlernst, dass du den Heiligen Geist kennenlernst. Ich weiß, ich habe noch so viel zu geben. Das ist nur ein bisschen, was ich da jetzt mache. Ich will dich nur jetzt retten. Und dann trägt er das Schäfchen, die Lämmer nach Hause. Und ich kenne sie und sie kennen mich. Und mein Vater kennt mich und mein Vater kennt euch. Das ist also diese große Beziehung. Du bist Jesus anvertraut. Noch ein Gedanke ganz schnell. Du bist Jesus anvertraut. Jesus ist verantwortlich für dich, dass du nach Hause kommst, das Ziel erreichst. Er ist verantwortlich. Denn er wird eines Tages vor seinem Vater stehen und wird sagen, guck mal, ich habe den Matthäus gerettet, ich habe den rausgeholt. Guck mal, jetzt steht er da. Aber kannst ja auch deinen Namen jetzt einsetzen. Verstehst? Und er ist verantwortlich für deine und meine Rettung. Beim Vater im Himmel. Und deshalb wird er alles dran setzen, dass er dich mit, was es kostet, auch immer, dich rettet und dich da rausholt. Und selbst wenn du von dir aus nicht kannst, er zieht dich so lange, bis du von diesem Abhang runterkommst und runtergeholt wirst, unverletzt und dann wohlbehalten nach Hause kommst. Der Herr ist mein Hirte. Psalm 23. Weißt du, David hat es nötig gehabt, diesen Psalm zu schreiben. Sein eigener Schwiegervater jagt ihn wie ein Kaninchen, wollte ihn umbringen, Saul, der König Saul, wurde verleumdet, verfolgt, musste durch große Tiefen gehen, war Staatsfeind Nummer 1, verstoßen vom Saul, ständig auf der Flucht. Und dann schreibt er, und er führt mich auf grünen Aue, führt mich zum frischen Wasser und schenkt mir voll ein. Verstehst du, gerade in der Notzeit preist er Gott. Gott ist ein guter Gott, der zu preisen ist. Dieser Psalm 23 hat nur 100 Worte etwa, aber hat schon so viele Tränen getrocknet, so vielen Menschen geholfen. Die ganze Weltliteratur hat nichts Vergleichbares als das. Aber hier in Not ist dieser Psalm entstanden, als er auf der Flucht war vor David, vor Saul. Und er nennt einfach, der Herr ist mein Hirte, mein guter Hirte. Was muss das für ein Gott sein, den man mein Hirte nennen kann und darf, der sich an mir nicht schämt, an dir sich nicht schämt, an uns sich nicht schämt, an den Deutschen sich nicht schämt, der so liebevoll uns nachgeht, wie der Herr Jesus den Menschen nachgegangen ist. Man hat ihn verspottet, verhöhnt und so weiter. Und noch etwas. Es ist ein großer Unterschied, ob du ein Hirte sagst oder mein Hirte sagst. Und der Herr will heute dein Hirte sein. Dein persönlicher Hirte. Er will dich begleiten auf Höhen und Tiefen. Ich weiß nicht, wo du gerade im Augenblick stehst, aber das spielt auch keine Rolle. Der Herr kann überall hinkommen. Der kann überall hinkommen. Den steilsten Abhang, wo du jetzt drin dich verfangen hast im Gestrüpp, er kann dort hinkommen und dich dort erretten. Dein Herr. Nicht Menschen. Und deshalb suche deine Hilfe, wenn du Hilfe brauchst, nicht bei Menschen, sondern fang an, bei Gott zu suchen. Aber dann kommen die Menschen mit dem Stock und sagen, komm, halt dich fest jetzt. Und dann bohren sie ein Loch, du bist verschüttet. Ich denke noch an so manchen Bergbauer oder Bergarbeiter, du bist verschüttet. Und dann kommen so Schacht runter, wir holen sie raus. Halten Sie mal an, bleiben Sie ruhig, atmen Sie langsam und verschleudern Sie nicht Ihre Energie. Und genau das ist, Gott bohrt sich runter, will zu dir runterkommen und schickt dann noch so ein Mikrofon und du kannst deine Not sagen, wie viel seid ihr da unten und dann kannst du deine Familie nennen, was alles noch da unten ist, verschüttet. Wir sind alle verschüttet irgendwo, aber der Herr ist der Retter in großen Nöten. Der Herr ist mein Hirte. Lass uns zusammen sagen, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Das reicht. Dir wird nichts mangeln. Wir stehen auf und wir wollen noch Gott anbeten und einfach sagen, Herr, du bist ein guter Vater, mein Vater und du weißt, was ich brauche. Aber du bist nicht nur ein Vater und du bist nicht nur ein Hirte, du bist mein Hirte und mein Vater. Herr, ich preise dich von ganzem Herzen, dass ich jetzt mich dir anvertrauen darf und kann. Und Herr, ich bin froh, dass ich dich kennen darf. Aber ist für mich noch viel, viel schöner und noch viel gewaltiger und unfassbarer und unerklärbarer, dass du mich kennst. Dass du mich begleitest mit deinen Augen und dass du mich beobachtest und mich beschützt und du sagst, ich will über dich wachen Tag und Nacht und mit meinen Augen will ich dich leiten. Herr, ich kann das nicht fassen. Ich kann das nicht erklären. Kann das von euch jemand erklären? Auch wahrscheinlich nicht. Deshalb, wir wollen dich anbeten, Gott. Wir wollen dich anbeten als den guten Hirten. Als den guten Hirten, der sein Leben für seine Schafe lässt. Herr, das kannst, musst du nicht mehr, das hast du schon getan und bewiesen auf Golgatha. Herr, und ich danke dir für all die Wohltaten, die du vollbracht hast. Und noch viel mehr, die noch auf uns zukommen. Auf uns warten große Wohltaten des Herrn. Unfassbar, unerklärbar. Herr, was du bereitet hast für die, die dich lieb haben. Der Herr ist mein Hirte. Oh, danke, Herr, dass wir in diesem Frieden, in dieser Gewissheit nach Hause gehen dürfen, dass du uns weidest auf grüner Weide, dass du uns führst zum frischen Wasser, dass du uns von allen Seiten beschützt, und zwar Tag und Nacht. Und ganz besonders, wenn es ganz gefährlich wird, bist du immer auf jeden Fall da und passt genau auf. Danke, Jesus. Amen.